Also ich bin, ich gehe zur Beichte. Meister, ich gehe zur Beichte.
Warum dürfen Sie jetzt zur Beichte?
Nein, Sie sind der Pfarrer.
Ich bin der Pfarrer, okay.
Ja. Mhm. Sie müssen dann so einen Hall drunter legen, vielleicht die Orgel.
Ja, die Orgel ist gerade noch, die ist noch in Reparatur.
Nee, nachträglich im Schnitt.
Hier, nicht der Drück.
Im Schnitt.
Ja, okay.
Also ich gehe zur Beichte.
Ja, dann,
Entschuldigung, ist hier noch frei?
Das sehen Sie doch, es ist eine Kammer, ein Kabuff, in das...
Darf,
ja. Entweder es ist besetzt oder es ist nicht besetzt. Das heißt, sollte man eigentlich im Kindergarten schon lernen.
Ist besetzt?
Nee, ist nicht besetzt, Sie können reinkommen.
Gut, danke schön.
Ja, hallo Chef, mein Chef, Sohn, Tochter oder was auch
Verzeih
immer.
Verzeih mir, Vater, ich habe gesündigt.
Ja, wir alle sündigen, mein Kind. Was ist denn passiert?
Also ich habe eine Sendung bei Radio Z.
Aha.
Mein Name ist Magdalena Meisendrath. Ich habe einen Doktortitel gekauft. Nee, geklaut. Den habe ich echt selber gemacht in der Türkei. Es war so eine Studienreise und das wollte ich eigentlich gar nicht bei Ihnen besprechen alles. Geht Sie gar nichts an. Ich habe eine eigene Sendung bei Radio Z.
Mhm.
Zusammen mit einem geschätzten Kollegen, den ich auch immer sehr gut finde. Weil er ist fachlich sehr gut, er hat alles gelernt, hat viel schon ein Mann von sehr laut außerhalb von dem Beichtstuhl.
Es ist wieder, entschuldigen Sie, Schäfchen, das ist gerade, ich freue mich gerade sehr, dass die Kirche so gut besucht ist.
Das ist unerhört.
Liegt vielleicht auch an den Orgelrenovierungsarbeiten, die gerade stattfinden.
Ah, ja,
wird gehämmert.
Hämmern die.
Die sind aus den neuen Bundesländern hergeflogen worden, die Orgelbauer. Weil die haben.
Da gibt es ja die besten Orgelbauer.
Da gibt es die besten. Richtig, richtig.
Sie haben bestimmt gemerkt, ich gender. Ich bin bei.
Ja, in dem Fall sind aber nur Männer da. Die haben sich selber so. Wir haben eine Pronomenrunde gemacht in der Kirche.
Ja.
Wir haben alle.
Ach, das ist ja ganz schön progressiv.
Ja, Ihnen. Wir sind.
Toll.
Wir sind ziemlich.
Was ist das für eine Kirchenkongregation? Was ist das hier?
Ja, das ist die Zusammenkunft der Auserwählten, der Heiligen, der letzten Glaubenskrise.
Letzte Kirche. Generation, da werde ich aber ein bisschen...
Aber wir wollten ja eigentlich über deine Sünden
sprechen,
Schäfchen.
Also. Verzeih mir, Vater,
ich
habe nämlich eine
Sendung. Ja, das sei dir verziehen.
Und da ist immer, also 16 Uhr, nur einmal im Monat.
Ja.
16 Uhr.
Also eine Radiosendung kurz, machen wir es doch kurz, eine Radiosendung.
Korrekt, es ist eine Radiosendung. Mhm. Einmal im Monat, immer am vierten Sonntag im Monat, auf jeden Fall um 16 Uhr. Und ich komme da immer zu spät. Ich komme immer so 2 Minuten vor Beginn der Sendung reingehuscht.
Aha, darf ich Sie fragen?
Ja, dabei habe ich mich mit meinem Kompagnon, Sie wissen schon, von dem ich vorhin erzählt habe, der alles gelernt hat, dem habe ich ausgemacht, dass ich ihm berichten werde von meiner jüngsten Studienreise. Was kann ich da jetzt denn machen? Ich habe ein schlechtes
Gewissen. Ja, wann ging denn die Sendung los? Wann geht denn die Sendung los?
Immer 16 Uhr.
Und Sie waren da wann?
5 vor 4.
Und was ist jetzt das Problem?
Nee, ich wollte, wir haben vorher immer so...
Also konnte die Sendung dann planungsordnungsgemäß starten mit einem Hörspiel
vielleicht? Ja, schon.
Hatten Sie vorher schon eine Idee, welches Hörspiel Sie machen wollen?
Nee, ich nicht, aber mein Kollege.
Ach so,
hat er das... Der macht sich da vorher immer gut...
Hat er das... Okay, das funktioniert
aber
dann auch.
Aber es ist auch immer ein bisschen langweilig, weil am Schluss macht immer einer das Radio an oder sagt zu dem anderen, mach doch mal bitte das Radio an und dann kommt die Sendung, die eigentliche Sendung, die wir vorbereitet haben. Wo ich übrigens immer inhaltlich am meisten mache.
Okay, also das ist jetzt die Sünde gewesen.
Mein Kollege
stinkt
auch furchtbar.
Ja, das ist ja nicht relevant für die Sünde.
Für mich schon. Entschuldigen Sie.
Ja, aber Sie sollen ja nicht an ihm riechen.
Würden.
Sie sitzen ja wahrscheinlich nicht direkt aufeinander.
Ja, Gottlob.
Gottlob.
Entschuldigung.
Ja,
sei Ihnen. Auf jeden Fall, was kann ich da jetzt machen? Ich habe schlechtes Gewissen.
Ja, dann rechnen wir das mal zusammen. Warten Sie mal kurz, was haben Sie gesagt?
Also 25 Minuten zu spät.
25 Minuten, aber abzüglich eigentlich im positiven 25 Minuten, weil Sie ja ex negativo kamen.
Ja, genau. Ich kam quasi aus der Zukunft hinein.
Und Sie haben den...
Dann kam ich 5 Minuten zu früh. Ich
muss jetzt erstmal rechnen.
Sie können mir ja Ihre Rechenschritte mal aufsagen.
Das ist ein
nicht immer Bruch. Das Ergebnis hinschreiben und dann...
Das ist ein schwieriger Bruch mit Gott.
Ich kriege gut den Kopf rechnen.
Sind
Sie? Sagen Sie mir doch mal, was ist das jetzt, was Sie...
Was ist die Quadratwurzel von Pi?
Das ist... was hat das jetzt mit meinem...
Sie haben gemeint, Sie können gut rechnen. Ich dachte, Sie wären vielleicht mit solch einfachen... Ja, okay. Also ich würde gerne mich mal 2 Stunden in die Synode begeben. Und dann zeige ich Ihnen mit dem Rauch, wenn da rosa Rauch kommt.
Ja.
Können so lange vielleicht gegenüber ist ein Burgerladen, mit gesehen. Dem wir eine Kooperation haben.
Darf ich den nennen?
Der Burger der letzte Tag, der letzten Tage.
Burger der letzten Tage.
Ja.
Toll.
Und gibt's da auch Verklärung der Barbecue-Soße.
Ja.
Zum Beispiel. Das kann ich Ihnen empfehlen. Und dann klingelt auch ein bisschen. Dann habe ich das Geld auch wieder, um zu rechnen. Also warten Sie und dann sehen Sie schon oben aus der Kirche, welche Rauchfarbe rauskommt. Gerade ist dunkel. Gerade ist meliert. Grau meliert ist gerade. Und es wird dann,
prima,
wird dann rosa.
Ja. Ich freue mich.
Ja.
Sie rufen mich einfach an.
Hier, ja.
Ich lasse Ihnen meine Nummer da.
Ja, nee, wir machen es ja mit Rauchzeichen. Das haben wir ja gesagt gerade.
Ja. Ich lasse die einfach mal hier liegen. Ich schreibe die hier auf den Zettel und lasse die einfach hier liegen.
Wen?
Meine Telefonnummer.
Ah ja, okay.
Dann können Sie mich einfach
anrufen. Per Rauchzeichen, haben wir gesagt, ja.
Und ja.
Und dann kommen Sie wieder rein. Und jetzt muss ich mir zur Konzentration erstmal die volle Breitseite geben.
Wovon?
Von Literarisches mit Sünde.
Sündige. Ah, okay. Na gut, ich bin ja mal gespannt.
Auf Radio Z.
Gut, tschüss.
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 Tschüss, Frau Eisenbart, tschüss.
Tschüss,
jetzt.
Tschüss.
Frau Eisenbart, tschüss. Tschüss, Frau Eisenbart, tschüss.
Eisenbart und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice, nice, nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, ich war ja gerade mal 5 Minuten vor der Zeit da. Ich hätte mir eigentlich vorgenommen,
das macht doch nichts.
Ich hätte mir eigentlich vorgenommen, eine halbe Stunde früher da zu sein.
Nee,
ich habe eigentlich ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ich weiß gar nicht,
nee,
wie ich dieses schlechte Gewissen jetzt dann auch wieder tilgen kann.
Nee, alles gut. Also, Sie waren
vergeben
vor
Sie
der
mir,
Zeit
Herr Eisenbart,
da.
Vergeben Sie mir.
Gibt's nichts zu vergeben und vergessen. Das ist alles gut. Ne? Vergeben ist menschlich, vergessen ist göttlich.
Allzu menschlich.
Man, sagt ja der allzu...
Richtig.
So heißt der schöne Spruch. Sie sind hier genau richtig, es ist Eisenbart und Meisendraht.
Ja.
Magazin für Eigenart. Wir haben wieder mal schön hineingegriffen in die Textkiste von Nürnberg drin.
Ja, aber
oh je, oh je, Frau Meisendraht.
So viel Text.
Was ist das denn?
Was meinen Sie denn? Das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht.
Wie viel haben Sie sämtliche Texte aus 120 Jahren Eisenbahn und Meisendraht dabei?
Ja, es ist ein bisschen was zusammengekommen. Ich möchte auch an der Stelle vielleicht mal ein ganz großes Dankeschön hinaussenden in die Eisi-Meisi-Welt. Wie viele nette AutorInnen sich da jeden Monat wieder bemühen, aus ihren Rippen vielleicht sogar einen neuen Text zu schnitzen, um das mal in dieser religiösen Metaphorik hineinzudengeln.
Ja, unglaublich.
Und wir machen das ja jetzt schon ein paar Jährchen und es läuft gerade rappelnd. Und wir haben vor allen Dingen jetzt die Lyrik, haben unsere AutorInnen für sich entdeckt, Herr Eisenbart. Wir haben fast nur Lyrik eingesendet bekommen. Mhm. Liebe ZuhörerInnen, Sie sind, wie der Herr Eisenbart schon gesagt hat, Eisenbart, Meisenbart, das Magazin für Eigenart, Ihr Literatur-Fachmagazin, vielleicht sogar eine kleine Messe.
In für der Kirchenthemen. Unglaubliches, fantastisches, aber auch nachdenkliches zum Thema...
Sünde. Sünde ist unser Thema.
Korrekt.
Es passiert alle paar Monate einmal, dass wir uns ein Thema vielleicht raussuchen.
Ja.
In der Redaktionssitzung, wir machen da immer so Lostombola mit Themen drauf.
Ja.
Dass wir dann einen sehr, sage ich mal, religiös konnotierten Begriff wählen. Ich erinnere nur an unsere Legendensendung zum Beispiel,
oh ja,
wo wir ja gedacht haben.
Oder zum Beispiel Gott.
Gott ist
wo wir gedacht auch, haben, vielleicht kommt jemand auf Religion bei dem Thema.
Eisenbart, ich war auf dem Johannesfriedhof letztens. Waren Sie da schon mal drauf?
Ja.
Muss man aufpassen,
wo die,
dass
wo
man
die
nicht...
Wo vielen Deckel rumliegen.
Richtig, das sind so Sargophag-ähnliche Grabsteine.
So Steine, die aber da liegen.
Die liegen da, man muss aufpassen, dass man nicht so hinfällt. Die haben nur ganz kleine Ritzen, durch die
man, muss man
sich
aufpassen.
Durchquetschen
muss, ja,
wenn
muss
man von
aufpassen, nicht den kleinen Zeh anstoßen. Wie beim Bett oder bei einer Badewanne oder so.
Ja.
Wenn man zu hurtig, sage ich mal, zwischen den Steinen durchläuft.
Und
da hat sich schon der eine oder andere den
und da zum einen habe ich dort wilde Fauna gefunden. Zwei Häschen haben auf das Grabmal von Dürer, ich will nicht sagen, geschissen.
Aber das war doch von Christian Kracht, oder? Das war doch bei Faserland ist es doch, wo der Hund auf das Grab von Thomas Mann. Also sag
ja,
ich mal.
Ja, sehen Sie, das ist ein literarisches Motiv, was ich hier gerade
das haben Sie
eingeführt. Was toll. Ich auf jeden Fall sagen wollte, weil wir es gerade hatten von Religion und ich habe mich jetzt im Zuge dieser, vielleicht kann ich später noch ein bisschen erzählen, ich wurde abdelegiert nach Chemnitz hinein.
Ja, stimmt.
Aber das dazu später mehr.
Sie haben
das jetzt
eine
so als kleines Bonbon, als Amuse-Gueule.
Eine Exkursion haben Sie beiwohnen dürfen.
Ja, und mein Französisch haben Sie nicht verstanden in Chemnitz. Nee. Aber ich wollte sagen, dass ein wichtiger Denker der abendländischen Philosophie bei uns in Nürnberg im Tod ist. Und zwar Ludwig Feuerbach, wussten Sie das? Der liegt bei uns gegraben.
Ja, weiß ich.
Aber warum redet da niemand drüber, Herr Eisenbart? Sind wir so, ist die Stadt so Schwierigkeiten, einen den wichtigsten Begründer oder halt Denker des Atheismus hier zu zollen? Nee, und warum liegt der auf dem...
Das ist peinlich.
Peinlich?
Das ist doch peinlich.
Aber das wäre doch ein Grund zum Feiern auch, so eine wichtige Geistesfigur.
Wissen Sie, was da hier los wäre? Hier ist, Sie wissen doch, Nürnberg ist die Stadt des evangelischen Kirchentags.
Ja,
gewesen zumindest
gewesen
letztes
für ein,
Jahr.
Für einen Tag.
Ja, wo sogar der Bundeskanzler da war.
Stimmt.
Hatte so einen bunten Schal um.
War nicht auch dieser Eckhard von Hirschhausen da?
Eckhard von
der
Hirschhausen.
Der ist doch überall, wo evangelisch draufsteht, kommt der mit, wird der mitgeliefert von der Kirche.
Ja, das hängt damit zusammen, dass die evangelische Kirche immer sehr gerne sich in den Zustand des Leidens bringt. Deswegen haben die den eingeladen, denke ich. Weil der immer sehr... Der kann gut über Sachen reden. Dem schmeißt man einfach schmeißt man ein Wort hin und der kann da ganze ARD-Themenwochen drüber moderieren.
Ja. Glück, auch mit so
Tod.
Einer, mit so einer Leichtigkeit und so einem netten Schmunzeln.
Ja, immer ein bisschen doppelbödig.
Ja, immer ein
das
bisschen
mag ich.
Auch gesellschaftskritisch, wenn man dann so einen Furzwitz als Beispiel
unglaublich nimmt.
Das ist dann hat ja auch was mit Verdauung zu tun. Wollen wir als erstes mal einen Text hören?
Sehr gerne.
Eisenbart?
Haben Sie einen Textwunsch?
Dann hören wir doch als erstes gleich mal die Blumenlehre.
Ja.
Carsten Striebe liest das Ganze.
Oh, Carsten Striebe, den
hat es gelesen gern. Bereits. Und wir sind sehr dankbar für beide. Also
liebe
Blumenlehre
Grüße
und Striebe.
An alle.
Blumenstriebe.
Dankeschön.
Denken wir uns doch mal rein ins alte Rom oder vielleicht besser gleich gehen antikes Athen? Egal. Gewiss dürfte zumindest sein, sämtliche moralischen Vorstellungen von richtig und falsch waren damals noch nicht von christlicher Scheinheiligkeit verseucht. Das heißt, es gab dementsprechend kein derartig konnotiertes Sündenkonzept. Und ja, sicherlich, es existieren wohl mehr bis minder konkrete Vorstellungen davon, was als extrem verwerflich und damit indes, wahrscheinlich teilweise eher personenbezogen, geahndet werden musste, allerdings fernab teuflischer Versuchungen, unheilbar böser Seelen und des Ansatzes, Menschen via solch perverser Methoden selbst in ihren eigenen Wänden und sogar ihren Träumen zu versklaven zu suchen. Und heute? Uns vermeintlich Aufgeklärte packt manchmal nach wie vor die Furcht, wenn wir laut der Kriterien eines widerwillig erfahrenen Religionsunterrichts des demselben zugrunde liegenden idiotischen Dogmas und seiner unserer Familien infiltrierenden hinterhältigen Tentakeln zu unkeusche Gedanken hegen, während wir die sexuellen Übergriffe, ihre Machtpositionen rigoros ausnutzender Priesterhorden zwar murrend, doch hinnehmend, dass Täter maximal versetzt werden, einigermaßen devot akzeptieren, anstatt endlich, die Eskapaden der Wurzeln des Black Metal dahingehend formschön imitierend, alle Kirchen und sonstigen, insbesondere katholischen Unterdrückungspaläste endgültig und irreversibel niederzubrennen und ergo zu eliminieren.
Es sind Bilder, welche dich verfolgen, festgebrannt auf einem Negativ aus digitalen Zwischenräumen, gestochen scharf in HD-Qualität. Hier habt ihr einen Ort wie jeden, plus Kain, der hat seinen Bruder erschlagen auf einem Feld gleich hinterm Gebüsch. Mit der verödeten Gleichgültigkeit eines Males.
Ja, ein Doppelpack haben Sie da abgefeuert, ja, Eisenbart.
Der zweite. Es sind so viele heute, da kann man ruhig mal Double Feature senden.
Der zweite Beitrag ist von Bastian Kienitz, ein neu dazugestoßener Autor.
Ja.
Der uns empfohlen bekommen hat und dann gesagt, ja, da schicke ich gleich ein Buch ein.
Ja, wissen Sie, wie man das nennt?
Wie?
Dump.
Dump.
Bei Instagram zum Beispiel, wenn man merkt, oh, ich habe schon des Längeren keine Fotos mehr gepostet und dann merkt man, ah, hätte es aber viele Anlässe gegeben, dann macht man einen sogenannten Fotodump.
Jedenfalls, das war das Gedicht Wir sind alle Zeugen und gelesen von Ella Gülden.
Vielen Dank.
Ja.
Aber da haben Sie schon gemerkt, es geht schon sehr in die Kirchenkritik.
Ja.
Ich war ja völlig überrascht, als ich das Thema gesehen habe. Heute geht's um Sünde. Aha. Was ist damit eigentlich gemeint? Ist das jetzt so die individuelle Sünde?
Ja.
Das schlechte Gewissen vielleicht?
Ja.
Oder die Sünde? Das
gute Gewissen kann es ja auch sein, nicht wahr? Kann ja auch Sünde sein.
Kann auch sein.
Bei den Evangelien.
Ja, stimmt.
Da muss man ja immer schlechtes Gewissen haben, sonst ist man ein schlechter Mensch.
Sie haben recht.
Denken Sie sich das mal durch.
Ja.
Das ist ein großes Thema. Wenn man es aus christlicher Linse betrachtet, ist es schon eines der wichtigsten Fassthemen, die es gibt auf der Welt. Allgemein habe ich sehr oft gelesen, dass der Begriff Sünde schon ziemlich verwaschen ist inzwischen.
Aha.
Weil wo kommen Sie im modernen Kontext mit dem Begriff Sünde in Berührung? Selten im religiösen Zusammenhang. Oft sowas wie Beauty-Sünden,
ja.
Styling-Sünden, nicht wahr? Oder
Fashion-Sünden.
Ja, oder wenn Sie die Nudeln, wenn zum Beispiel eine italienische Person am Tisch sitzt und Sie gegenüber und dann essen Sie Ihre Pasta-Shooter, essen Sie dann mit Messer und Gabel.
Ja. Messer und Gabel.
Und dann sagt der,
und dann
der
oder Messer
die Italienerin,
so
sagt dann,
ja.
It's a sin.
Ja.
Auf gestochenem Italienisch.
Ja. Oder das Messer dann so an der Gabel lecken.
Ja, das auch.
Schärfen.
Ja, ja.
Das heißt dann, das ist eine knicke Sünde.
Ich glaube, man kann konsternieren, dass der moderne Mensch in der säkularen Welt... dass der Mensch in der modernen Welt, so in der säkularen Welt, ein bisschen Schwierigkeit mit dem religiösen Konzept der Sünde hat.
Ja.
Aber eigentlich beschreibt Sünde etwas explizit Religiöses.
Ja.
Und eigentlich beschreibt Sünde auch etwas explizit Christliches im eigentlichen Wortsinn.
Ja.
Nämlich der Zustand, wenn der Mensch getrennt ist von Gott. Nicht
ja.
Das ist sozusagen die Definition, die immer wieder auftaucht.
Ich glaube auch, dass wir das schon mal hatten. Dass wir diese Definition schon mal hatten.
Ja.
Das ist quasi... Da haben Sie, glaube ich, gefragt, was das mit den Todsünden ist.
Ja.
Und da habe ich dann, oder hat dieser Theologiestudent, der bei Ihnen war, hat dann, glaube ich, gesagt, dass die Todsünden jetzt nicht so, kann man nicht so eng sehen, aber das sind quasi Sachen, die einen von Gott wegziehen.
Also hätte ich ja diesen Theologiestudenten, den wir da mal hatten, hätte ich ja gern hier im Raum, weil ich da schon ein paar Nachdiskussionen.
Wir können den ja anrufen
später. Ja, also jedenfalls stellen sich das Begriff der Sünde so vor, dass es halt quasi ein Missverhältnis gibt zwischen Mensch und Gott. Also es geht quasi mehr um einen Zustand der Sünde und weniger um eine Tat. Und es geht auch irgendwie um eine Verortung in der Welt. Und zu Gott halt. Und man muss halt erstmal mit dem Begriff Gott etwas anfangen können, bevor man mit dem Begriff Sünde etwas anfangen kann, sonst wird es ein bisschen schwierig.
Ja, also hören Sie nochmal die Episode zum Thema Gott. Da können Sie mal die Grundlagen sich angucken, ob Sie da noch mitkommen.
Ob Sie thesen.
Und dann können Sie hier zurück ans Radiogerät kommen.
Also jedenfalls, Sünde wird aber auch oft verstanden als Regel oder als Gesetz, nicht wahr? Das ist auch landläufig. Ich habe jetzt gerade gesagt, es geht mir um Zustand, aber man kann natürlich auch sagen, es gibt die Regel und die Regel von Gott und wenn man die bricht, dann ist man, hat man eine Sünde begangen. So wird das ja umgangssprachlich auch benutzt. Nicht wahr? Ja. Also wir müssen ein bisschen diese Begrifflichkeiten sind ein bisschen schwierig, aber wir wursteln uns da jetzt durch.
Wissen Sie, was ich?
Ja.
Ich habe ein YouTube-Video angeguckt.
Ah.
Und das Thema war, was ist, wenn ein Kind Gottes wissentlich in der Sünde lebt? Und da haben die gesagt, die werden mit einem Eselsbacken erschlagen.
Eselsbacken? Wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Das ist so. Ich kann Ihnen das dann mal raussuchen, aber da gibt's die Geschichte, wo die Philister alle erschlagen werden mit dem Eselsbacken.
Ja. Eselsbacken.
Backenbein. Eselsbackenbein steht da drin.
Backenbein? Die Backe ist doch nicht am Bein.
Backenbein.
Ach so.
Gebein.
Gebein. Das sind aber Knochen. Also jetzt kommen wir aber, wir können gleich einen Text hören. Eine Sache noch vorneweg. Ich würde gerne nochmal in die Antike, ins antike Griechenland reisen mit Ihnen. Das machen wir so gerne, weil wir ja so humanistisch und so universal gelehrt sind. Ja,
dann wollen
und
Sie immerhin.
Natürlich in unserer europäischen Faulheit auch immer nicht weiter bis nach Griechenland. Also alles, was dann Asien ist, ist schon zu weit. Wir können auch gerne nochmal nach Asien gucken im Verlauf dieser Sendung. Aber für uns ist ja das Griechische so, dass der Kultur relevant, hat ja auch viel die christliche Philosophie beeinflusst, nicht wahr? Wir hatten es gerade von Regeln und von Sünde und es gibt ja jetzt bei den modernen, sage ich mal, fundamentalistisch christlich eingestellten Leuten immer so diesen rhetorischen Reflex, wenn sie auf atheistische oder sagen wir säkulare Menschen treffen, dann zu sagen, ja, woher hast du denn deine Moral? Woher weißt du denn, was richtig und falsch ist, wenn nicht aus der Bibel? Kennen Sie das?
Ja.
Kennen Sie das so, wenn das dann die Leute so frech entgegenschleudern?
Ja.
Aber es gibt ja auch Platon, der hat das auch andersrum schon gefragt. Und zwar, wie blöd bist du denn eigentlich, wenn du glaubst, dass die Regeln gut sind, weil sie von Gott kommen? Also kennen Sie das Euthyphron-Dilemma? Kennen Sie das?
Nein.
Soll ich kurz vorlesen,
was es
ist, bevor ich jetzt Quatsch rede? Das ist jetzt von Wikipedia auch geklaut, aber ich nehme das jetzt mal. Das Euthyphron-Dilemma ist ein philosophisches und theologisches Problem, das ansatzweise erstmals von dem griechischen Philosophen Platon in seinem fiktiven literarisch gestalteten Dialog Euthyphron formuliert wurde. Allgemein ausgedrückt geht es um die Frage, ob etwas deswegen ethisch richtig ist, weil es dem Willen einer Gottheit entspricht, oder ob es an und für sich richtig ist und aus diesem Grund von der Gottheit gewollt wird. Also diese Frage hat Gott, wenn wir jetzt annehmen, dass es einen gibt, der da auch irgendwie eine Bibel noch geschrieben hat oder halt mit dessen Wort da drin ist.
Der Herausgeber war.
Herausgeber, ja. Kurator sozusagen fast schon. Also ist das Ethische quasi schon da, bevor Gott die Regel erfunden, aufgeschrieben, gewollt hat? Oder ist Ethik nur das, was Gott will? Und aus diesem Dilemma heraus konstruiert sich auch irgendwie so ein bisschen die Fragestellung nach Moral und ist Moral quasi universell oder nicht? Das ist so kantmäßig, wissen Sie?
Ja.
Und darüber müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wenn wir vom Begriff Sünde sprechen. Wenn Sie glauben, dass Gott die Ethik hervorgebracht hat und nicht schon, es gibt kein universellen ethisches Prinzip, sondern nur über Gott kann Ethik entstehen, dann berauben Sie sich selber eigentlich so ein bisschen jeglicher kritischer Auseinandersetzung, weil dann müssen Sie quasi blind vertrauen, was in diesem Büchlein steht.
Ja.
Und das annehmen und dann fliegen natürlich die Fragen Ihnen nur so um die Ohren, wie zum Beispiel mit, wer hat die Bibel geschrieben, warum, welche Gesetze, warum werden Gesetze revidiert durch Jesus zum Beispiel wieder und hin und her. Also es ist ja alles ein bisschen ein wackeliges Fundament. Man könnte fast sagen, um es mit Jesu Worten zu sagen, auf Sand gebaut ist das alles ein bisschen.
Das haben Sie sehr schön formuliert.
Ich will noch einen Text, das ist ja furchtbar.
Haben Sie sehr gut gesagt.
Ja, sehr gut.
Ich wollte Ihnen noch sagen, wer die Philister erschlagen hat.
Ja.
Samson.
Ach,
und
der.
Zwar mit dem Kinnbacken.
Ich verstehe das mit dem Kinnbacken nicht. Ich glaube, wir müssen mal eine Sendung zum Thema Kinnbacken machen.
Mit dem Eselskinnbacken. Naja, so ein Kinnbacken eben. So ein Backenbein. Also wörtlich exaleipsa autos.
Auto.
Ne?
Ja.
In der Septuaginta. Wir hören jetzt einen Text auf jeden Fall.
Ja.
Zum Beispiel, also passt auch zum Thema Blätter. Der Text heißt nämlich Ausblätter.
Sehr gut.
Von wem ist der?
Bastian Kienitz.
Schon wieder.
Schon wieder. Frecher Hund. Und gelesen von...
Wollten Sie noch was
sagen? Ja, ich wollte wir sagen doch immer, wer spricht noch dazu.
Guck mal, wer da spricht.
Ja, also Katrin Rauch hat gesprochen, jetzt können sie abfahren.
Na gut.
Die Schütte Splatter auf dem weißen Leinen trägt keinen Namen, doch es riecht nach Blut. Aus alten, längst verwaisten Regentagen, Film ab. Jetzt sag zur Horrorshow, Beginn. Und höre selbst, wie Tropfen lautstark klopfen mit jedem Spritzer. Klatsch! Lautmalerisch. Zu einem Kunstwerk, deinem Opfer werden, in dem die Kraft der reinen Seele steckt. Du fließt und mit dir fließen lauter Worte im Zeilenabstand, der jetzt leiser wird und anfängt, todeswund abstrus zu röcheln. Bis du dich selbst in einem Wort erkennst und deine Flügel auseinanderfaltest. Du unterzeichnest dich und fliegst davon. Atheistische Glaubenskrise. Eine Frage, Gott. Warum hast du mich verlassen? Doch wenn ich dann so um mich schaue, du musst die Menschheit ganz schön hassen. Du machst sie dumm und pöbelnd und gemein, zerstörst die Schönen, fällst die Gesunden. Insofern muss die Eingangsfrage eigentlich lauten: Mein Gott, warum hast du mich gefunden?
Das war ein Doppelpack,
ja,
mit Katrin Rauch.
Der Doppelpack ist gerade im Trend, habe ich gehört.
Ja.
Text-Doppelpack.
Das hat man jetzt so.
Ja.
In diesem Frühjahr trägt man Doppelpack.
Wer hatte jetzt, was war jetzt das zweite Gedicht?
Der zweite Text war von Simon Borowiak, von dem wir auch einen Dump bekommen haben, sozusagen, den ich aber also angefordert habe, also ich habe gefragt, ob wir aus den Gedichten von Simon Borowiak welche senden dürfen, und freundlicherweise hat sich ein sehr angenehmer E-Mail-Kontakt Dialog entsponnen, sagt man, ne?
Ja.
Danke.
Bitte.
Und das ist ganz toll,
ja,
dass wir diese Texte senden dürfen. Wir senden auch liebe Grüße. Genau, und Katrin Rauch hat in diesen beiden Texten präsentiert, wie ja vielseitig ihre Stimme einsetzbar ist. Eigentlich schätzen wir sie als Autorin, aber als Sprecherin sehr gerne auch.
Zunehmend auch als Sprecherin,
ja,
tätig. Fast unsere Arbeit schon gemacht hier. Naja. Einen interessanten Aspekt, weil wir es gerade schon mit antiken Griechenland hatten, wollte, ja, ich noch, wenn Sie sich vorstellen, was sind denn so Geschichten von Sünden, auch bei den Griechen vielleicht? Haben Sie da Beispiele oder haben Sie Parallelen, wo man vielleicht in der griechischen Tradition anschließen könnte an den Begriff Sünde? In der Mythologie, also zum Beispiel?
Vielleicht in der Mythologie auf jeden Fall. Also die Sünde gegen die Götter,
ja,
in dem Fall. Die ist ja immer, die wird ja direkt von den Göttern dann auch niedergeschlagen, sag ich mal.
Ja.
Zum Beispiel, wenn der Tantalos,
ja,
den, wie heißt der, Pelops, glaube ich, schlachtet,
ja,
den Göttersohn,
ja,
und den Göttern dann auch zum Fraß,
ja,
hinkocht, mhm, so als Gulasch zum Beispiel, und dann wird der gegessen, und dann merken die Götter das aber und sagen dann, nee, jetzt kommst du aber sofort in den Tantalos.
Ja, aber denk,
also das ist, ja, da folgt die Strafe auf den Fuß.
Ja, und nicht im nächsten. Also es gibt ja auch bei den.
Da gibt's ja alle, also gibt ja auch die Unterwelt sofort.
Ja.
Nicht erst nach der Entrückung.
Aber wissen Sie, was der große Unterschied des griechischen Konstruktes der Sünde versus der christlichen ist? Das eine Grundprinzip, das sich unterscheidet, habe ich gelesen. Fand ich sehr gut.
Nein.
Ich möchte an der Stelle, weil das ist eine wichtige Quelle für mich gewesen, es gibt von der Bundeszentrale für politische Bildung, wenn Sie auf die Internetseite gehen und mal nach Sünde suchen, gibt es eine Online-Ausgabe eines Magazins, wo ein so Essays und Aufsätze zum Thema Sünde gesammelt sind. Da kann man sehr interessante Anstöße finden, falls Sie Lust haben, ein bisschen zu schmökern.
Ja, habe ich.
Und da ging es um das eigenartige Erbe der Sünde. Da haben Sie schon einen kleinen Schlenker in das, aber ich meine, da wurde skizziert und ich habe das auch wiedergefunden bei Nietzsche zum Beispiel, dieses Konzept, dass im Griechischen alles als, die Welt wird verstanden als eine Art Gebilde von Zahnrädern, von logischen Abfolgen, von Logik quasi.
Ja.
Die Gesetzmäßigkeiten sind nicht irgendwie moralische Gesetzmäßigkeiten, sondern sind logische Gesetzmäßigkeiten. Die Götter selber verhalten sich zum Teil gegeneinander in,
ja,
unmoralisch. Es wird nicht danach unterschieden, ob der Mensch sich gut verhält, sondern man ist nur quasi im Gefangen in diesem Spiel von Zahnrädern als Mensch und kann maximal versuchen, diese Regeln zu verstehen und damit umzugehen, aber man hat nicht die Möglichkeit, quasi durch Sühne oder so irgendwie die Schuld abzubezahlen. Es gab auch bei den Griechen, wenn es etwas so Opfergaben oder so gab, um die Götter quasi wohlzustimmen, hat man das immer gemacht, bevor man etwas getan hat und nicht quasi wie bei uns, wo man sagt, Sühne passiert, nachdem man etwas verbrochen hat. Wenn Sie zum Beispiel Ödipus denken, die Sünde wäre ja zum Beispiel, dass er seine Mutter heiratet.
Ja.
Und die Tragik ist ja, dass er selber gar nicht weiß, dass,
ja,
seine Mutter ist. Also das nehme ich jetzt bei Ihnen, liebe Zuhörerin, auch mal als gegeben an, dass Sie das kennen, die Geschichte. Und
es ist ja auch lustig.
Ja, wie ist eine Komödie auch, ne?
Ja.
Lacht mit der Sphinx, ne?
Wird viel gelacht.
Ja, zum Beispiel, wenn die dann fragt.
Ja.
Was ist? Das ist ja fast wie bei dem Hobbit.
Oder wo der Vater dann sagt zum Orakel, was soll ich denn machen?
Ja.
Was ist da los bei, ja, mir? Kannst du mir so sagen, in den nächsten 10 Jahren oder so, habe ich großen Erfolg oder so?
Ja.
Zum Beispiel, gewinne ich irgendeinen großen Preis?
Ja.
Und dann sagt das Orakel, ne, dein Sohn wird dich erschlagen.
Ui.
Und dann macht er aber, dann merkt er gar nicht, dass das der Sohn ist, ja auch lustig.
Ja.
Wo er ihm dann begegnet. Er hing
ja,
an einem Fuß,
ja, ja,
und dann erschlägt er den Vater, weil er mit seinem
Wagen nicht vorbeikommt. Auch wieder eine Sünde, der Vatermord. Ja, ja,
ja.
Steckt alles in dem Ödipus-Drama drin. Und auch da sehen Sie immer quasi, dass die Handlung oder die Sünde passiert nicht aus absichtlichen, unmoralischen Handeln, sondern das sind immer schon vorherbestimmte. Orakel ist ja auch ein gutes Motiv dabei, weil es ja schon aufzeigt, dass da ist eine Instanz, die kennt den Lauf der Dinge bereits, ja, jetzt. Es ist quasi alles schon vorgezeichnet und der Mensch kann maximal versuchen, damit umzugehen, was passieren wird. Ja. Und auch diese, ich finde, Ödipus ist perfekt, weil da sehen Sie, das Orakel hat gesprochen, der Vater versucht ja auch, das zu verhindern. Ja,
Dankeschön.
Ja. Ja, bitteschön, das haben, nee, Sie sehr gut dargelegt. Er versucht es ja zu verhindern, aber immer wieder, wenn das Orakel quasi, wenn man den Orakelspruch versucht zu verhindern, kommt es ja doch so. Das ist ja ein durchgängiges Motiv in vielen griechischen Geschichten auch.
Ja.
Und das ist ein großer Unterschied zum christlichen Verständnis der Sünde, wo man ja im Nachhinein sagen kann, ja, ich habe gesündigt, die können sich in den Beichtstuhl als Beispiel hocken und dann beten sie Rosenkränze.
Ja.
Als Beispiel. Oder sie werfen ein bisschen Geld dem Pfarrer in den Mund.
Oder Macbeth.
Ja, Macbeth, natürlich Macbeth.
Der will quasi die Macht haben und dann muss er erst über Leichen gehen.
Ja,
aber es bringt ihm nicht viel Glück,
sag, ja, ich mal. Ja, aber da sehen Sie, das ist ja auch christlich gefärbt, Macbeth. Ja. Und da ist, soweit ich das jetzt verstanden, ist ein bisschen länger her, dass ich das mal auf den Bühnenbrettern...
Ja, letztes Jahr gab es das doch als Film.
Ja, schön.
Von Cohen.
Von Cohen. Ach, die machen auch immer so Zeug, ne?
Ja.
Aber warten Sie, also Macbeth ist ja quasi, da ist ja auch Vatermord ein Motiv. Ich komme auch gleich auf den Vatermord noch zurück, ja, aber vielleicht nach einem Text. Sein eigentlicher Vater ist ermordet worden von seinem Onkel.
Ja.
Weil der hat den ja die Klippe runter geschubst und dann sind die Kamele über ihn drüber geritten. Und er,
ja, ist
dann ja in den Urwald und hat Maden,
stimmt,
gegessen danach. Aber
hat mit einem Erdmännchen zusammen.
Genau, und dann kommt der Vater im Traum.
Ja.
Und sagt, hey, du musst mich rächen.
Ja.
Bring meinen Onkel um.
Und warum das ist, eigentlich?
Um die Richtigkeit der Welt wiederherzustellen.
Aha.
Weil das ist ja, das kennen Sie ja aus dem Film.
Ja.
Da ist ja am Anfang auch klar, wie die Welt geordnet ist. Da ist ja eine Weltordnung, nämlich die die einen herrschen über die anderen und man soll gefälligst sich dran halten und man soll sich an diese Regeln anpassen und die Untertanen freuen sich ja auch, dass sie da in dieser Ordnung drin sind. Und wenn, das ist ja dann ein sehr zirkuläres, das hat ja Elton John auch gesagt.
Ja.
Und wir aber
im Dschungel haben die dann gesagt, keine Sorgen.
Ja. Anarchie quasi.
Keine Sorgen.
Dann sind die ganze Spannungsverhältnis von moderner Politik aufgeschlüsselt in diesem Meisterwerk von Shakespeare.
Und Baloo, der Bär, sagt dann, unter dem Stein findest du Ameisen. Ich muss übrigens in einer halben Stunde los.
Ernsthaft, schon so früh?
Ja.
Oh, wir sind auch schon so viel Verzug. Nee, ich wollte jetzt ganz, lassen Sie mich kurz noch diesen christlichen Punkt hier
gerne.
Als Vergleich zum Ödipus. Hier kommt nämlich das Gewissen plötzlich, tritt auf den Plan. Weil Ödipus ist es ja nicht so, dass das Gewissen eine Rolle spielt, sondern da ist ja eher so, ich will das nicht tun, aber ich kann, also es passiert trotzdem.
Ja.
Und bei Othello wollte ich jetzt schon sagen noch, mea culpa, maxima culpa.
Also ach ja, conditio humane, haben ja, Sie gemeint,
danke, oder? Dass Sie mir das jetzt sagen.
Conditio humane, haben Sie vorhin von einer halben Stunde ungefähr.
Und Macbeth hadert ja, weil es ja eine unmoralische Tat wäre, den Onkel umzubringen. Und da kommt das Gewissen kommt ins Spiel und dann ist quasi
als die Frau, die sagt dann, nee, ist schon in Ordnung. Du kannst ihn ruhig umbringen. Ja. Weil das ist, dann bin ich Königin auch. Und du ja auch. Stell dir das doch mal vor, es wäre doch schön, oder?
Wir sind beide Königinnen.
Ja.
Und da liegt ja schon der Hase im Pfeffergrab, begraben. Neben Albrecht Dürer.
Sind Sie fertig?
Ja, ich wollte sagen, da ist halt das Gewissen und diese Freiheit der Handlung, die Handlungsfreiheit, die Autonomie der Entscheidung, soll ich jetzt das tun oder nicht, steht da im Zentrum. Und das haben wir dann schon, das christliche Weltbild und die Auffassung von Sünde.
Stimmt.
Bitte, jetzt können Sie einen Text abfeuern oder was auch immer Sie gerade aus Ihrer Hose ziehen wollten.
Dann hören wir doch mal ein liebes Grußwort aus. Vom anderen Ende der Welt hat uns Bakowski einen Text geschickt, da freuen wir uns sehr. Hat heute übrigens Geburtstag.
Ja, das ist doch ein Grund.
Und danach hören wir David Telgin. Da dürfen Sie den aussuchen.
Welchen Telgin?
Ja, genau.
Fragen.
Gut. Dann in der Double Feature Bakowski und danach David Telgin.
Auf einem Mülleimer in der Fußgängerzone steht ein bärtiger Mann und ruft. Das Ende ist nah. Das Erschaffen der künstlichen allgemeinen Intelligenz ist der zweite Turmbau zu Babel. Es ist unsere zweite Vertreibung aus dem Paradies. Es ist unser Ende. Aufsichtsräte von OpenAI wollen die Firma platt machen, bevor es zu spät ist. Sie sind sich ihrer Schuld bewusst. Das ist das Ende unserer Existenz als Menschen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Experten schätzen, dass uns noch 7 Monate bleiben. Finde jetzt zu Jesus Christus, bevor es zu spät ist. Der Papst spricht von einer aufkommenden technologischen Diktatur. Nur Jesus kann dich erlösen. Schalte jetzt die Maschine ab, bevor sie dich abschaltet. Dies ist keine Übung. Sprich mir nach, ich bin ein Sündiger. Ich will Jesus Christus in meinem Leben. Die künstliche Intelligenz kann dich nicht erlösen. Nur Jesus kann das. Das Ende ist nah. Ich bin dieser bärtige Mann. Die meisten Menschen lachen über mich. 7 Monate später wird niemand mehr darüber lachen. Das Lachen wird ihnen im Hals stecken bleiben. Da bin ich mir sicher.
Wer sagt, was Sünde ist? Wer klagt und prangert an? Wer wirft den ersten Stein? Wer sündigt wirklich?
Sünde, Herr Eisenbart, Sünde.
Ja.
Da Sie jetzt noch eine halbe Stunde da sind, können Sie vielleicht die Themen so ein bisschen, wollen Sie mit mir über was sprechen?
Nee, ich habe gedacht, Sie haben heute thematisch, nee, doch, Sie haben sich vorbereitet.
Ich bin sehr sattelfest im Wigwam. Soll ich kurz einen Einschub nach Chemnitz machen? Soll ich kurz von Chemnitz
Ihnen? Ja, das wäre gut.
Liebe ZuhörerInnen, es gab eine E-Mail.
Ja, das ist gut.
Was?
Das ist gut.
Ja, wollen Sie...
Ich bin gleich wieder da.
Aber ich wollte doch erzählen.
Ach so. Ja, ich höre es mir dann in der Wiederholung an. Ich bin gleich wieder da.
Also ich war in Chemnitz. Wir haben eine hochoffizielle E-Mail von Herrn Fuchs, Theobald Fuchs, der ja auch sogar zu hören sein wird jetzt. bekommen. Da stand so ernsthaft gemeinte Frage, dies ist kein Spam, bitte nicht wegwerfen diese Mail, stand im Betreff. Und da habe ich gedacht, ja, habe ich aufgemalt, ja, habe ich gesagt, okay, der Betreff, das wirkt ja wichtig. Und dann habe ich hineingelesen, da stand dann drin, ja, Sie sind ausgewählt für zu sprechen, zu reisen nach Chemnitz in die Kulturhauptstadt, ist ja 2025 geworden, Nürnberg hat sich beworben, ist aber rausgeflogen. Und dann war ich da mit 6 MitstreiterInnen im Zug gesessen, ehe ich mich versah, auf dem Weg ins schöne Chemnitz zum großen Marx-Denkmal. Da haben wir uns getroffen, haben ein Picknick gemacht. Ist alles sehr sauber, sehr saubere Stadt, sehr viel freie Flächen zu bespielen, und wir haben uns mit den anderen Verliererstädten der Kulturhauptstädte Stadtbewerbung 2025, was ja in deutsche Städte für deutsche Städte offen waren, sich zu bewerben, da waren Hannover, Magdeburg, nicht wahr? Dresden war nicht da, die waren eingeschnappt, und viele weitere Städte. Und wir haben uns unterhalten, ob das alles gut war, die Bewerbung, und ob das nachhaltig war. Und das wollte ich jetzt eigentlich Herrn Eisenbart erzählen, weil Herr Eisenbart hätte eigentlich auch ein Ticket gehabt, ein goldenes Ticket, aber hatte anscheinend keine Zeit. Und eigentlich wollte ich jetzt meine Geschichten erzählen. Ich könnte zum Beispiel davon erzählen, was es zu essen gab und wie die Kulturlandschaft in Hannover aussieht. Hildesheim zum Beispiel, da waren nette, gut frisierte Menschen dabei, die haben erzählt, wie sie in Hildesheim freie Kultur machen. Es ging um freie Kultur. Und wir sind ja auch frei. Wir können ja sagen, was wir wollen. Also bei uns gibt es ja keinen Maulkorb im Radio. Wir können zum Beispiel sagen, Söder ist peinlich, können wir sagen. Weil wir haben ja 10 für Z. Wissen Sie, das sind ja Querfinanzierungsmöglichkeiten. Das können sich andere Kultureinrichtungen...
Das habe ich gehört mit Söder, ist peinlich.
Herr Eisenbart, ich habe gerade erzählt, dass wir von Radio Z...
Habe ich schon mitbekommen, wie das Essen war.
Ja, nee.
Und dass Sie mit Hannover geflirtet haben.
Die gut frisierten Hildesheimer Menschen ganz baff waren, als ich dann gesagt habe, ja, Radio Z, wir haben ja Mitgliedsbeiträge und wir machen ja 10 für Z.
Ja, genau.
Wir jedes Jahr. Und damit finanzieren wir ja quasi... das ganze Kulturleben von Nürnberg mit.
Ja, zum Beispiel. Mehr als das sogar.
Ja.
Das ist ja, wir ziehen ja alle noch mit.
Und dann macht es uns eben nichts aus, wenn der Söder sagt, hier keine Rundfunkgebühren
für euch. Söder, haben Sie mitbekommen, ne?
Der hat sich als Bismarck verkleidet.
Nee, wissen Sie, was der gemacht hat?
Ja, nee. Geguckt.
Der war in Schweden.
Der war in Schweden?
War im ABBA-Museum.
Was ist da ausgestellt? Gitarren oder
ABBA?
Was? ABBA?
Goldene Schallplatten.
Das ist ja langweilig.
Und da ist so eine Bühne.
Ja.
Da kann man sich hinstellen. Und dann werden ABBA als Hologramm mit auf die Bühne hinauf projiziert. Und
fast
dann,
wie in einem Gottesdienst.
Ja.
Ist ja auch.
Und dann war Söder war da und hat Dancing Queen gesungen.
So tief kann man sinken für die Klicks.
Unglaublich.
Ja.
Und wissen Sie,
peinlich
was,
eigentlich.
Dann hat er dazu gesagt...
It's a sin.
Bavarian Music präsent. Und dann kam Dancing Queen. Unglaublich. Unglaublich.
Naja, wollen wir einen Text hören? Ja, wir müssen Text hören.
Wir müssen auch singen, bald.
Ja, aber wir müssen auch einen Text hören.
Wir hören noch einen Text, und zwar... Jetzt kommt. A. Weber... Im Doppelpack mit K. Rauch. Viel Vergnügen mit diesen beiden Texten. Und los.
Durchs Leben pardonisiere ich mich, durch die Arbeit, durch das Gehölz, durch das Gold, durch die Krise.
Kann auch geil sein.
Ich habe Netz im Siliziumtal, die erste Gotteszell, ein großer Schaltplan. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du denn mich? Ein Funkloch, ubiqui groß ganz, urbi et orbi,
and the space between.
Nur berauschen, in der Leitung, im Kabuff, im Mief. In der Kirche, in der Kälte, Domini spielen, unter dem Kreuz schweigen, Glasperlen und Kränze, meinende Grafikkarten, brennbares zu Notgeld, Worte zu Taten, Staub zu Staub, Fleisch zu Daten. Nur mein Job, Böses, allzu Böses. Es schläft in mir, seit immer, mit der Welt werd ich dich versöhnen. Ich absolutioniere dich, durch die mir verliehene Macht, bring sie ja zurück, sie gehört dir nicht, sondern dir. Komm zurück in die Spur, die Hunde sollen dich zurückverbeißen, du Schläfchen, an deinen Platz und verkurier dich nicht. Im Kopf, im Wald, im finsteren Tal, im Vorsprung, im Abgrund, im Abspann, im Radio, dreh es ab, mehr ist da nichts, am Ende kein Sinn für dich in diesem.
Ich lese es so, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Und der Pfarrer so.
Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seine Barmherzigkeit. Amen.
Und ich so. Ich bin nicht ganz so sicher, ob ich das jetzt richtig mache, weil meine Beichte ist schon ein bisschen aus, aber ich glaube, man sagt sowas wie, ich bekenne vor Gott, dass ich folgende Sünden begangen habe. Also, ich habe einmal bei einer Senftube in der Mitte drauf gedrückt statt hinten. Ich habe mit der Knopfleiste der Decke beim Gesicht geschlafen. Ich habe einmal eine Tasse auf der unteren Ebene des Geschirrspülers einsortiert. Ich habe meine Unterhosen nicht gebügelt und den Bettbezug auch nicht und die Geschirrtücher. Ich habe erst nach dem Staubsaugen Staub gewischt und meine Bücher nicht sortiert, nicht mal nach Farbe. Ich habe mehrere Tage in Folge komplett im Sitzen gearbeitet, obwohl mein Schreibtisch höhenverstellbar ist. Und ich habe Feierabend gemacht, bevor ich alle E-Mails beantwortet habe. Ich habe letztens beim Auflegen am Telefon auf Wiedersehen gesagt. Jemandem die Hand hingestreckt, während die andere Person zur Umarmung angesetzt hatte, jemanden nochmal nach dem Namen gefragt, obwohl die Person ihn mir schon genannt hatte. Ich habe auf den Geburtstag meiner Oma vergessen und auf den des Hamsters meiner Cousine. Ich kann mir überhaupt ganz schlecht Geburtstage merken. Ich habe länger als 3 Minuten mit warmem Wasser geduscht und das Wasser beim Haare einseifen einfach laufen gelassen. Beim Geschirrspülen habe ich das Wasser einfach laufen lassen. Beim Händewaschen habe ich das Wasser einfach laufen lassen. Ich habe unlängst etwas in Plastik eingeschweißtes gekauft, obwohl es das im Unverpacktladen auch gegeben hätte und habe vergessen, dass es nicht meine alleinige Verantwortung ist, das Klima zu retten. Jeder Einkaufszettel ist ein Stimmzettel. Ich habe es letzten Samstag schon wieder nicht auf den Bauernmarkt geschafft und kann mir dort den Käse nicht mehr leisten. Ich gebe mehr als 50% meines Einkommens für den Wohnraum aus. Ich bin finanziell vom Staat abhängig. Von meinem Einkommen geht keine Steuer ab, weil es zu wenig ist. Ich kann meine Kinder nicht auf die Sprachreise schicken, auf die die ganze Klasse fährt. Und zum Abendessen gibt es Essbudget, Steinofenweckerln zum Fertigbacken und Wasser. Ab und zu gönnen wir uns einen Burger von Mackie um 1,40. Ich habe einfach keine Zeit, frisch zu kochen. Ich bin der ganze Twitter-Thread.
What's considered trashy if you're poor, but classy if you're rich?
Die Kinder von jemand anders großziehen lassen. Ein richtig altes Auto fahren. Tagsüber saufen. Junkfood essen. Keinen Job haben. Den Wohnort wechseln, weil woanders die Lebensbedingungen besser sind. Und die Antwort? Im Grunde alles. Ein Kind sein. Alt sein, ein Mann sein, eine Frau sein, keins von beidem. Ich habe noch nie ein Schild gebastelt, auf dem ein lustiger Demospruch steht, wie zum Beispiel: Nazis essen heimlich Döner. Oder: Remigriert euch ins Knie. Oder: Kein Sex für Nazis. Oder: Mehr Geschichtsunterricht für Nazis. Oder: Lebe stets so, dass die AfD etwas dagegen hat. Oder: Ich bin so wütend, ich habe sogar ein Schild gebastelt. Ich war zu wenig wütend, um ein lustiges Schild zu basteln. Ich war zu wenig wütend, um überhaupt ein Schild zu basteln. Ich fühle mich offenbar zu wenig betroffen von der Aushöhlung des Sozialstaats, von der klaffenden Vermögensverteilung, von der neoliberalen Leistungslüge, von Heterosexismus und Patriarchat, von Hate Speech und Hetze. Ich bin nicht betroffen von Armut oder rassistischen Deportationsfantasien, aber damit ich mir nicht ganz so privilegiert vorkommen muss, habe ich letztens nachgerechnet, ob ich zur Mittelschicht gehöre, und war zufrieden, als untere Mittelschicht das Ergebnis war. Ach ja, und fast vergessen, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ja, das sind meine Sünden. Es tut mir von Herzen leid, dass ich Gott beleidigt habe, I guess. Und der Pfarrer so:
Im Namen Jesu, ich spreche dich los von deinen Sünden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt kannst du in Frieden gehen. Amen.
Was ist Schluss? Sind wir Doppelpack?
Nee, Schluss.
Ja. Ja, danke. Rüber wieder mal nach Österreich, auch mit der Spezialität von Frau Rauch inzwischen, das ja sogar fertig produziert.
Das also, dass sie uns gesehen.
Die Produktion abnimmt, ja. Aus den Händen reißt fast schon. Und sehr wir gerne. Sagen nicht nein.
Nein.
Wir sagen ja.
Ja. Wir sagen ja zum Leben und wir sagen auch ja zu denen, die nicht mehr unter uns sind. Manchmal unter den kuriosesten Umständen nicht mehr unter uns sind. Es ist 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr. Das heißt, es ist jetzt Zeit für den Song für ganz. Und an diesem schönen Hintergrundrauschen
hören
verstehen
Sie
schon, Frau Meisendraht hat ihre Space-Orgel heute wieder mitgebracht, die ich Ihnen einmal mitgebracht habe aus dem Urlaub.
Ja, und ich bin immer noch dankbar. Ich trage ein Grinsen von A nach B.
So. Tragen Sie das auch akustisch von A nach B?
Ja. Lassen Sie sich überraschen.
Aber von A nach D, bitte.
Wir singen für die Menschen, die nicht mehr unter uns weilen, die gestorben sind in diesem wunderschönen Monat. Und, ja. Manchmal ist einfach Schluss im Leben. Können Sie mal sich lauter machen? Ich höre Sie gar nicht.
Ja, weil Sie so laut sind, ne?
Ja.
Ich mache hier mal ein bisschen
Soundcheck.
Gain rein vielleicht.
Hollera Hoodie. Hektar, das ist meine Villa, ich steh am Fenster, warum bist du nicht mehr da? Jahrelang wohntest du in meinem Land, in meiner Zelle, bei Wasser und Borsch. Mein Pool reicht von hier bis nach Gütersloh. Ich geh erstmal schwimmen. Ich erinnere mich an früher, als du meinen Pool von oben gefilmt hast und in YouTube hochgeladen hast. Wow, wow. Warum bist du nicht mehr da? Mein liebster Kreml-Kritiker, mein Konferenztisch reicht von hier bis Chemnitz. Aus Angst vor der Gefahr. Und wenn ich aufstehe, dann fallt ihr. Dann gehört mir euer Boden. Naja. Nawalny, mein Walny. Nawalny sagt ja zu Walny. Oh, oh, wen soll ich jetzt noch einsperren? Wen soll ich jetzt noch vorführen? Und sag mir doch, wie kann ich jetzt noch Hoffnungen zerstören? Du spürst keinen Schmerz, aber du weißt, dass du stirbst. Du spürst keinen Schmerz, doch du weißt, dass du stirbst. Yeah, du spürst keinen Schmerz. Du weißt, dass du stirbst. Der Palast ist so kalt ohne dich. Mein Gewissen ist kalt ohne dich. Die Invasion ist kalt ohne dich. Die Menschen werden kalt ohne dich. Sibirien ist so kalt ohne dich.
Schön, wie sie die Maschine jetzt landen.
Das war der sibirische Wind.
Unglaublich schön. Ja, und das ist alles in dieser Orgel drin für 5 Euro.
Sehr gut, also da haben sie ein Schnäppchen geschossen, ja, könnte man fast sagen.
Und da muss man natürlich auch noch die Inflation noch mit einberechnen. Also es ist inflationsbereinigt waren es vielleicht 3 Euro vor gut. 2 Jahren.
Herr Eisenbart, Sie haben nicht mehr so viel Zeit.
Wie meinen Sie das?
Ich dachte,
immer spielen Sie auf mein Alter an. Ich finde das nicht in Ordnung. Wir arbeiten jetzt so lange zusammen mit einer eigenen Sendung bei Radio Z.
Lassen Sie uns einen Harald Kappel hören.
Gelesen von, wir haben ihn vorhin schon gehört, aus der Musikredaktion der liebe Herr Mörtel.
Mhm. Und das zweite Gedicht?
Das zweite Gedicht ist nochmal von Simon Borowiak und heißt Bleib sauber.
Gelesen von Theobald Fuchs.
Oh, schön. Viel Spaß damit.
Lächelnd warten, dein Haus, eine milde Kathedrale, gefüllt mit Enttäuschung. Der Duft flimmernder Blätter im moorigen Morgentau gebiert nur Übelkeit auf den Lippen, müder Mohn, der nichts verändern kann. Lächelnd warten lange Tage, die Gedanken gefüllt mit gar nichts. Dein feuchter Leib flattert nicht mehr so jung. Unter deiner Frau ein Nagelbett, das Schweigen der Münder ein letzter kleiner Tod. Die Krone der Kirschbäume dornenreich. In den Gipfeln ein ferner Traum. Unbesteigbar die Felder blutrot. Nett gewellt, in Schnaps getaucht. Lächelnd warten lange Nächte. In der Bucht ruft eine goldene Glocke. Nach dir. Du lauscht. Den alten Klängen. Als es das Glück noch gab. Da war ihr Duft die Sonne. Nun schleichen Schatten ins Geläut. Hauchen leise. Unentrinnbar. Das Ende der Wünsche in deine Gedanken. Nicht mehr lange. Lächelnd warten.
Vor dem Schlafen, nach dem Essen, Zähneputzen nicht vergessen. Vor dem Keilen, nach dem Prügeln, unbedingt die Hose bügeln. Vor dem Morden, nach dem Sengen, Sakko an die Frischluft hängen. Nach dem Weltkrieg sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun.
Ja, mit sonoren Stimmen haben wir hier reingehört in Simon Borowiak, zuletzt und davor Harald Kappel.
Damit gewinnen wir ihr Herz zu Hause, egal ob das rein ist oder nicht so rein. Frau Meisendrath,
ja.
War Goethe ein Sünder? Da müssen Sie erstmal ein bisschen...
Da muss ich ein bisschen schmunzeln.
Überlegen.
Weil eigentlich ist es ja unser Goethe-Vater.
Da haben Sie die Antwort nicht so parat.
Ich bin mir bei Goethe immer nicht sicher, ob der das mit dem christlichen Glauben so ernst genommen hat, wenn Sie mich fragen.
Ja, Heinrich,
mir
graut vor dir.
Ja, Heinrich, mir graut vor dir. Also im Faust wird natürlich das Thema Sünde verhandelt.
Ja.
Kann man sagen.
Wo kommt es her?
Wie, wo kommt es her?
Wo kommt es her?
Wie, wo kommt es her? Was meinen Sie? Sprechen Sie doch nicht in Zungen.
Naja, das aus dem Faust raus. Was denken Sie?
Hä?
Na eben. Der Goethe hat es ja selber gesagt, man soll nur über das schreiben, wovon man Ahnung hat.
Ja. Meinen Sie, hat er Ahnung von Sünde?
Kann schon sein.
Wahrscheinlich.
Meinen Sie auch, dass ich habe gehört, dass er zum Beispiel ziemlich, naja, unterwegs war.
Mit Frauen?
Mhm.
Ja, das ist das Fleisch, ne? Das hat der Paulus gesagt mit dem Fleisch, das ist die Sünde.
Die Lust der Augen habe ich bei diesem YouTube-Kanal gehört, heißt es. Die Lust der Augen, das ist Sünde.
Ja, stimmt, Herr Eisenbart, stimmt.
Das, was man nicht haben kann.
Da ging's ab beim Goethe im Schlafzimmer.
Ja, holla, holla.
Holla, holla, die Waldfee.
Und da, wenn Sie diese YouTube-Kanäle anschauen von den Evangelikalen,
ja, ja,
da merken Sie richtig, das ist die Lust der Ohren, was die so vom Hören sagen. Da gibt's zum Beispiel, da sagt der eine, oder was macht der liebe Gott mit Menschen, die bei ihm sind, aber wissentlich in Sünde drin sind. Zum Beispiel sagt er dann, die zum Beispiel im Internet in Sünde leben. Und die das wissen, dass das eine Sünde ist.
Im Metavers.
Ja, das ist nämlich gar nicht in Ordnung.
Was jetzt, was meinen Sie denn?
Wenn man das weiß, dass das eine Sünde ist.
Was ist eine Sünde?
Naja, so, also im Internet.
Was ist im Internet?
Da, wo man...
Ich habe viel, katholisch.de ist zum Beispiel im Internet drin.
Das ist keine Sünde.
Ach so, das ist erlaubt.
Ich meine das andere.
Was gibt's denn noch?
Naja.
Wikipedia?
Nein.
Kenne ich noch?
Nee,
Die Webseite von der Bundeszentrale für politische Aufklärung?
Nein. Das ist alles nicht das, was der Bildung gemeint hat.
Sondern?
Da müsst ihr den mal in die Kommentare fragen. Müssen wir mal fragen, was das ist. Der weiß
ja
bestimmt, was
aber
gemeint
ist. Aber ja, die Abgewandtheit alles Fleischlichen, also diese Körperfeindlichkeit, die kommt ja auch aus dem Griechischen raus. Die hat ja auch Platon erfunden eigentlich. So diese Trennung von Geist und Körper, da kennen Sie das Leib-Seele-Problem, nicht wahr? Kennen Sie? Haben Sie ja studiert?
Ja, habe ich alles studiert.
Erinnern Sie sich ans Leib-Seele-Problem?
Das ist die Seele ist willig, aber der Leib...
Nein, es geht ja erstmal darum, ob es überhaupt dass sowas gibt wie eine Trennung zwischen Leib und Seele.
Ja.
Und Platon war ja davon überzeugt. Er hat ja gemeint, das Fleisch ist ja quasi die Hülle, die
der
uns...
Der hat gesagt, doch,
die
doch
uns fesselt.
Ich glaube, ja.
Und die Seele ist dann das, was übrig bleibt, wenn der Mensch stirbt. Und das ist ja sehr christlich auch gedacht. Also ja. das haben die Christen gerne übernommen und dadurch hat man so eine Abwertung des Körperlichen erfahren. Also alles Körperliche ist quasi schon mal sündhaft, weil es eben mit dem Fleisch verbunden ist. Und
das heißt, man kann zum Beispiel jemanden ermorden, wenn man vorher dafür gesorgt hat, dass man zumindest denkt, nach seiner eigenen Fasson, dass die Seele ja schon gerettet ist. Indem man den sündigen Körper abschneidet, sozusagen.
Ja.
Also insofern, das ganze Mittelalter hat ja davon gelebt.
Ja, das ist die...
Dass man sagt, da gehen wir jetzt rein, zum Beispiel mit dem Eselsbacken. Und also erschlagen 1000, 2000... Wie heißt es bei, das ist wirklich, ich habe jetzt die Stelle vergessen, wo in der Bibel das steht.
Was?
Wo die Ungläubigen sind. Die
ja.
kann man da schlagen.
Ja, das stimmt, ja.
1000, 2000 hat er
aber
gesagt.
Auch nur im Alten Testament, gell?
Ja, das stimmt.
Weil dann kommt Jesus und sagt,
Dann kam der Woke-Gaga. Dann kamen die Woken und haben gesagt, ja, stimmt so nicht ganz. Also wir wollten natürlich die Alten auch nicht düpieren, die Boomer des Alten Testaments, weil das waren ja die gleichen, die auch jetzt in der Kirche sind, ne?
Ja.
Die wollten die ja auch nicht verlieren. Audience Flow. Quasi wenn die eine Sendung endet.
Werberelevante Zielgruppe.
Genau, dass man einfach sagt, die nehmen wir jetzt mit, aber Vorsicht, die wollen nicht so gerne hören, dass das Alte Testament so ein paar Stellen hat, die man canceln müsste,
ja.
Sondern man sagt dann...
Hat man die Illustration hat man vor auf dem Buchcover hat man geändert zum
genau,
Beispiel.
Genau,
genau.
Jetzt
hat Jesus, weiß ich nicht, hat weiße Haut als Beispiel.
Und eine Pfeife im Mund. So eine Meerschaumpfeife. Auf jeden Fall ist es ganz interessant, wie sich das dann gewandelt hat von letztendlich Tod und Mordschlag im Alten Testament
ja.
zu Gott ist gnädig. Gott ist gut und das ist ja auch, haben wir auch schon drüber geredet, sollte man ja nicht mehr sagen, der alttestamentliche Gott.
Ja, aber es gibt schon grausame Szenen in der
ja,
Bibel, die gibt's schon.
Das stimmt, aber das ist die Lesart ist eine andere.
Die Richtung.
Ja, die werden nicht mehr erschlagen, sondern das heißt, die werden mit Argumenten totgebumst. Also es wird wirklich gesagt, so entschuldigen Sie meinen Ausdruck. Aber ich darf das, weil ich
bin. Sie haben schon, ja studiert.
Habe ich letztens von jemandem, hat jemand gesagt, ich darf das sagen, weil ich bin schon alt.
Das kenne ich auch, ja. Ja. Ich bin alt, ist dann die, das darf, dann darf ich.
Also die sind dann an die Wand geredet worden. Und dieser Eselsbacken, der ist halt auch da dabei gewesen. Wenn Sie noch Fragen haben zum Thema Sünde. Ich weiß, Sie haben noch viel auf dem Zettel drauf.
Ja, Sie müssen das aber ja vielleicht auch nicht brauche ich Sie gar nicht dafür, ehrlich gesagt.
Alles klar, gut.
Dann. Aber jetzt bitte, dann machen Sie, dann bevor Sie gehen, bitte noch einen Text rein, damit wir den Übergang sinnvoll gestalten können.
Dann können Sie sich hier hinsetzen.
Ja, das mache ich dann gleich. Aber jetzt bitte machen Sie noch den Text rein, so einen Text.
Ach so, dann hören wir Wahnsinn.
Wahnsinn können wir
hören. Bastian Kienitz.
Richtig.
Gelesen von Mintu. Und da freuen wir uns sehr, dass der Stoffwechsel diesmal uns so tatkräftig unterstützt hat mit Stimmen.
Danke.
Sogar die Praktikantinnen sind da einfach.
Und dann hören wir zusätzlich noch passenderweise noch von Carsten Stephan hinten raus Moralkolumnist Dr. E. Müller, gelesen auch von Carsten Striepe.
Gut.
Und dann verabschieden wir uns von Herrn Eisenbart, der sich nicht.
Ich muss
was zum machen Sie denn jetzt noch?
Eine wichtige Konferenz.
Wo?
In Montevideo.
Um was geht's?
Um Mord.
Sind Sie...
Ich gehe zum Krimi-Dinner. Jetzt hören Sie auf, drauf rumzureiten.
Ach ja, aber das Krimi-Dinner können wir dann noch in der Sendung...
Ja.
Also dann jetzt, Krimi, dann machen Sie doch jetzt den Text,
ja, verdammt. Ja gut, jetzt.
Verdammte
hören Sie Axt. Doch auf mit Ihrem Gekeife hier.
Gestern, als wir gierig die Gezeiten leckten, die wie Lava aus dem Tropfstein brachten und uns in der Arche wiederfanden, Wanswu. Nicht sicher, welches Tier es über den Rand der Klippe schafft, die Welt liegt im Friedhof der verwaisten Kuscheltiere, die mit ihren Kulleraugen traurig schauen. Hast du schon einmal den Friedhof der Kuscheltiere gesehen? Also man gräbt ein Loch. Mindestens ein paar Meter tief. Filmangabe hier P18 und nimmt ein wenig Löschkalk, Trockenkorngröße extra fein. Mal Mord der kleinen Götter? Ich meine, fuck. Was ich dort zu sehen bekam, das war definitiv ein Horrorfilm.
Darf man sagen, dass die Kinder nerven? Darf man schlipslos aufs Familienfest? Darf man Tante Drudes Kunst verwerfen, darf ein Veggie, um nichts wegzuwerfen, knabbern einen fetten Eisbeinrest. So klug fragen Kaufmann und Friseuse, das ist es, worum die Welt sich dreht. Darf man, ist es gut oder doch böse? Er Müller hält in der Zeitung Lese und man hofft und spricht ein Bittgebet. Darf man über rote Ampeln gehen, wenn der Zug fährt und die Zeit verrinnt? Keineswegs, denn schnell ist es geschehen, schließlich geht man oben nur auf 10, dass man fällt, natürlich auf ein Kind. Darf man Penner aus dem Bahnhof jagen? Ja, er ist doch öffentlicher Raum. Doch es bleibt ein leises Unbehagen, darf man denn zu Menschen Penner sagen? Nein, denn ohne Achtung geht es kaum. Darf man mangels Geld für eine Reise Karten schicken, Gruß aus Sansibar? Darf man, wenn zu arm für Biopreise, Fleisch verzehren? Nö. Und vom Kakao, durch den sie einen ziehen, trinken? Klar. Unser Doktor hegt Gewissensmaden und erteilt schon jahrelang Absolution. Selten spricht er nur von Schurkenstaaten, darf man seinen Lebenstraum verraten, er in der Weltethikkommission. Darf man alte Panzer ausrangieren, oder wäre das ein Umweltgau? Darf man auf Raketen Hate Speech schmieren? Darf man einen schönen Weltkrieg führen, wenn so Zeit fehlt für die Ehefrau?
Sitze rutsch gemacht, jetzt kommt Herr Eisenbart wieder rein. Wollen Sie doch wieder mitmachen?
Ich habe meinen Anorak vergessen.
Herr Eisenbart, Ihr Anorak.
Soll ich denn meinen Anorak?
Oh, jetzt geht auch noch der Chopin an. Ich werde ja hier gerade noch... So, also, Chopin ist ja gut. Ja, bitteschön. Dann... Jetzt aber auch wirklich. So, also Sünde, das Konzept Sünde, da haben wir jetzt ja gerade schon ein bisschen drüber geredet. Jetzt muss ich hier eben alleine weitermachen, da müssen Sie eben mit meinem Vortragsstil Vorlieb nehmen. Ich möchte aber trotzdem nochmal kurz in die Antike zurückgucken. Wir haben jetzt gerade über das griechische Verständnis von Moral und von Sünde auch gesprochen. Wir haben vom christlichen Verständnis gesprochen.
Ich habe noch was Interessantes zum ägyptischen Verständnis gesprochen. Auch die Ägypter hatten ja eine Vorstellung vom Diesseits und eine Vorstellung vom Jenseits. Da ist dann ein Pharao, wenn man dann... Der liegt dann hernieder, sag ich mal, stirbt, kurz gesagt. Und dann gibt es ja diese Totenbücher, in denen beschrieben wird, wie die Seele reist. Auch hier eine Seelenreise ist ein Motiv, das gibt es bei den Griechen und bei uns ja auch. Und man hat eben im Ägyptischen dieses Sühnen oder dieses Loswaschen von Sünden hat man eben verstanden als, als dieses Einbalsamieren. Da kennen Sie das, das wissen ja nicht, weiß ja auch nicht alle, dass dann Mumien quasi in Ägypten hergestellt wurden aus hochwertigen Materialien, Öl und Balsam und so Klopapierrollen hat man benutzt damals. Die waren damals natürlich aus Papyrus, weil es Papier noch nicht gab, aber im Prinzip haben die genauso funktioniert wie unsere heutigen modernen Klorollen auch. Und in diese hat dann eben haben dann eben die Priester den Leichnam eingerollt und man ist dann von Pyramide zu Pyramide gezogen und hat gefragt, ob es was Saures im Haus gibt. Und dieser Vorgang nennt sich eben bei den ägyptischen Sefech, altägyptisch, und bedeutet Lösung, also die Lösung, dass auch hier wieder Körper, Geist, die Befreiung von den Sünden, die Loslösung des Übels und durch die Wiedergeburt dann quasi die Reinigung. So ähnlich wie im platonischen Verständnis natürlich auch, wo wir hören noch einen Text. Wir haben viele Texte noch, die abgefeuert werden müssen und nur allzu wenig Zeit. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass die AutorInnenmaschine geschmiert, geölt, balsamiert fast schon läuft. Wie wäre es denn mit nochmal Harald Kappe, gebeizt? Das passt auch irgendwie zum Einbalsamieren. Als ersten Text gelesen von Theobald Fuchs, der auch gerade schon gelesen hat. Und im Anschluss daran dann David Telgin Text gelesen von Ella Gülden. Und zwar unerwünscht, aber zuerst gebeizt von Harald Kappel. Bitte ab.
In deiner Abwesenheit mische ich den Mohn, getröstet schreib ich am Pult wortfreie Verse. Auf der Schallplatte kratzen meine Nägel eine Melodie, ein keimendes Kissen meine Nahrung. In deiner Abwesenheit vergesse ich meine Herzkammern, arrhythmisch bewirte ich die Unterkühlung auf dem Bries, eiskalte Schläge, eine Melodie aus Rammstein und Treppenhaus. In deiner Abwesenheit mische ich den Mohn, schreibe am Pult, stumm und todlos, beize die Haut der Katze. Meine Nahrung in deiner Abwesenheit ungetröstet.
Nicht erwünscht falle ich aus der Rolle, bin ich ein anderer, passe nicht hinein, denen ich nicht passe, sie werfen den ersten Stein.
Erster Text, Harald Kappel, gebeizt, gelesen von Theobald Fuchs. Zweiter Text, David Telgin mit Unerwünscht, gelesen von Ella Gülden. Jetzt sitzen wir da und sind so klug wie gerade noch, könnte man sagen. Und also wir hatten jetzt kurz auch schon über die literarische Dimension der Sünde gesprochen, nicht wahr? Wir haben über Shakespeare, über die griechischen Dramen, Ödipus hinweg. Ich habe ein nettes kleines Ding gefunden. Ich habe vorhin schon drauf angespielt, nämlich der Vatermord, nicht wahr? Also es ging ja quasi im Ödipus, ging es ja schon um Vatermord. Und natürlich ist ja auch im christlichen Verständnis, ist ja ein Verhältnis von Vater zu Sohn sehr wichtig. Jesus und Gott, wenn man das so sehen will. Oder auch die Kinder, also auch die Menschen nennen ja Gott auch Vater, heiliger Vater.
in den Priestervater, also da ist ja Familienaufstellung, ja, wird kompliziert, wenn das dann die Rollen sich so vermischen, aber das ist in den modernen Zeiten ja auch so. Und durch Zufall ist mir was eingefallen, nämlich Freud, dieser in Ungnade gefallene Psychoanalyst aus Wien, der sich auch Gedanken gemacht hat zum Thema Sünde in einem seiner Aufsätze. Und hat sich über die Ursünde halt Gedanken gemacht. Jetzt muss ich natürlich erstmal erklären, was die Ursünde ist. Die Ursünde ist ein Konstrukt aus der christlichen Theologie, die besagt, dass quasi der Ursündenfall, nicht wahr? Sie kennen das alle mit Eva, Adam, Frucht essen, verbotene Frucht essen, Schlange hat dann keine Beine mehr und Verbannung aus dem Paradies, nicht wahr? Also diese, wie ich möchte doch schon fast ketzerisch sagen, etwas widersinnige Konstrukt von Gott schafft einen Menschen, der dann in Versuchung zu führen ist, und dieser Mensch, wer hätte es gedacht, wird in Versuchung geführt, und dann benutzt Gott das quasi in einer Art von Gaslighting, wie man das auf Griechisch sagt, und wendet das dann gegen den Menschen und sagt, hast du falsch gemacht, jetzt nehme ich dir quasi die Unschuld weg. Und Freud hat eine ganz eigene These, wie Freud das immer so gerne macht. Der schreibt gerne viel und hört sich gern beim Schreiben zu. Herr Freud konstruiert quasi dieses Schuldgefühl, unter dem die Menschheit leidet, dieses, und das möchten wir jetzt mal als Ursünde bezeichnen, so dieses, wir Menschen sind schlecht, dieses christliche Grundgefühl, dieses Summen, was über allem schwebt, nicht wahr? Also wenn ich morgens den Kühlschrank aufmache, dann denke ich mir schon, ja, da hat wohl jemand gesündigt in meiner Familienlinie. Und ich lese jetzt kurz ein bisschen Freud vor für Sie. Also es gibt viele Menschen, die Freud nichts viel abgewinnen können, die, das wäre jetzt eine Content Warning, Sie können ja kurz die Ohren zuhalten oder vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen Derrida zwischendrin lesen. Als Beispiel. Ich habe, also jetzt Freud spricht, ich habe in meinem Buch Totem und Tabu den Winken von Herrn W. Robertson Smith, Atkinson und Charles Darwin folgend die Natur dieser alten Schuld, also die Erbsünde, erraten wollen und meine, dass noch die heutige christliche Lehre uns den Rückschluss auf sie ermöglicht. Wenn Gottes Sohn sein Leben opfern musste, also Jesus, für uns an Kreuz gestorben, bla bla, um die Menschheit von der Erbsünde zu erlösen, so muss nach den Regeln des Talion, der Vergeltung durch Gleiches, diese Sünde eine Tötung, ein Mord gewesen sein. Nur dies konnte zu seiner Sühne das Opfer eines Lebens erfordern. Und wenn die Erbsünde die Verschuldung gegen Gottvater war, so muss das älteste Verbrechen der Menschheit ein Vatermord gewesen sein. Die Tötung des Urvaters, also jetzt hätte ich es auf, na, ich versuch's am Schluss noch, die Tötung des Urvaters der primitiven Menschenhorde, dessen Erinnerungsbild später zur Gottheit verklärt wurde. Also was uns Freud hier sagt, ist, er zieht quasi aus diesem Sühnetod, Sühne auch wieder, kann man auch benutzen als, ja, nicht nur als im christlichen Kontext, sondern eine Ungerechtigkeit muss gesühnt werden, also quasi ausgeglichen werden, und daraus konstruiert aus diesem Kreuzigungstod, dass es quasi die Sühne für einen Vatermord sein muss, weil man eben aus der jüdischen Tradition heraus Gleiches mit Gleichem bestraft. Ein Todesurteil bedeutet quasi, dass Mord im Spiel war, und konzipiert quasi, dass die Menschheit ihren Urvater gemordet hat. Natürlich, das klingt, da hören wir Freud ja nicht nur unten schon läuten, sondern der ist ganz nah am Ohr dran. Fand ich interessant, und auch diese Ursünde so zu erklären, vielleicht kann man, wenn man dann jetzt weiterdenkt, auch sagen, ja, vielleicht ist das auch nur ein symbolischer Vatermord gewesen. Vielleicht das ist Auflehnung oder so. Vielleicht ist das ein Grundprinzip. Das hat Freud gesagt. Ich würde dann gerne noch über Nietzsche sprechen. Aber erstmal noch ein Text. Wir hören nochmal Bastian Kienitz mit Peacemaker. Gelesen von, steht nur Stoffwechsel. Also vielen Dank an den Stoffwechsel. Und danach hören wir Carsten Stephan, Bauhaussiedlung Dessau. Da gehen wir nochmal in die neuen Bundesländer rüber. Da geht es um Bausünden. Und dann können wir dem Tech-Thema weiter widmen. Aber jetzt erstmal Bastian Kienitz, Peacemaker, gelesen vom Stoffwechsel.
Peacemaker nannten sie ihn in der Schule, den freundlichen Friedensstifter, der mit bleihaltigen Worten um sich schießt. Eine für jeden pflegte dieser zu sagen und zielte mit Zeigefinger und Daumen auf alles, was sich bewegte. Direkt in die Mitte, das war zumindest sein Ziel, ein Blattschuss punktgenau in das Herz der nächsten Generation, die immer noch verwirrt vor dem Display hockt und jeden blutigen Kampf verliert.
Beharrlich mied ich jene Siedlungsstraßen, mit ihren glatten, seelenlosen Bauten, die vor der Stadt sich in die Felder fraßen und ewig weiß und gleich und fremd ausschauten, so daß sich alle, die das Schöne lieben, allein beim Abbild vor dem Ganzen grauten. Doch jüngst hat mich der Zufall hingetrieben, ich staunte sehr und muß die Siedler loben. Dank euch ist wenig, wie es war, geblieben. Statt Fensterbänder, schwarz und abgehoben, sah ich beglückt die goldenen Dekosprossen. Auch saßen jene einstmals zu weit oben. Und hatten so der Siedler Blick verdrossen auf Nachbars Gartenzwerg und Hütchenfichte, den sie nun auf dem Bette noch genossen. Das Monotone machte man zunichte, mit Dämmungsklinker oder Schindelfronten, ihr Beige stand ihnen prächtig zu Gesichte. Zumal, wenn sie am Dache glänzen konnten, durch Braun so dunkel wie der Wälder Rauschen und gar durch ein Geweih mein Herz besonnten. Doch soll die Siedlung wirklich uns berauschen, muß sie ganz lassen vom modernen Wahn, die Flachen gegen Satteldächer tauschen und übern Fürst ein goldener Wetterhahn.
Jawohl, ein goldener Wetterhahn. Man kann diesen Begriff Sünde, der ist in unserer modernen Zeit, also gerade in der Philosophie der Postmoderne, ja auseinandergerissen worden, quasi fast schon wie Hyänen gleich, sprangen da Menschen, sprangen auf diesen Begriff drauf und haben ihn zerrupft, könnte man fast sagen. Und das zu Recht. Der Sündbegriff ist natürlich sehr christlich und schwierig. Ich habe bei Nietzsche, der ja durchaus religionskritisch unterwegs war, ein paar interessante Gedanken gefunden, so ähnlich wie bei, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich fasse sowohl Freud als auch Nietzsche immer gerne so ein bisschen ironisch an, nur, also mal kurz im Gedanken, aber sonst ist ja eigentlich auch schon ein bisschen überholt. Also Nietzsche deutet die Erbsünde, also dieses, da steckt eine Sünde schon von Geburt an übertragen drin, in jedem Menschen, dieses christliche, interessante Gebilde, deutet Nietzsche so als Parabel, könnte man sagen, auf die Angst des Priesters vor der Wissenschaft. Bei Nietzsche heißt es ja, dass die Wissenschaft quasi ist ja diametral gegen die Religion steht und dass die Religion quasi Hilfsnägel braucht, pun intended hier, Jesus und so, Hilfsnägel braucht, um dieses Gebilde aufrechtzuerhalten und gegen die modernen Erkenntnisse der Wissenschaft zum Beispiel zu bestehen. Ich lese das einfach mal vor, was Herr Nietzsche da geschrieben hat. Man hat mich verstanden. Der Anfang der Bibel enthält die ganze Psychologie des Priesters. Der Priester kennt nur eine große Gefahr. Das ist die Wissenschaft. Der gesunde Begriff von Ursache und Wirkung. Aber die Wissenschaft gedeiht im Ganzen nur unter glücklichen Verhältnissen. Man muss Zeit, man muss Geist überflüssig haben, um zu, Airquotes, erkennen. Punkt, Punkt, Punkt. Folglich muss man den Menschen unglücklich machen. Dies war zu jeder Zeit die Logik des Priesters. Man errät bereits, was diese Logik gemäß damit erst in die Welt gekommen ist. Die Sünde, der Schuld- und Strafbegriff, die ganze sittliche Weltordnung ist erfunden gegen die Wissenschaft, gegen die Ablösung des Menschen vom Priester. Der Mensch soll nicht hinaus, er soll in sich hineinsehen. Er soll nicht klug und vorsichtig als Lehrender in den Dingen stehen, er soll überhaupt gar nichts sehen. Er soll leiden und er soll so leiden, dass er jederzeit den Priester nötig hat. Weg mit den Ärzten, man hat einen Heiland nötig. Der Schuld- und Strafbegriff eingerechnet die Lehre von der Gnade, von der Erlösung und von der Vergebung, Lügen durch und durch und ohne jede psychologische Realität sind erfunden, um den Ursachesinn des Menschen zu zerstören. Sie sind das Attentat gegen den Begriff Ursache und Wirkung, Ausrufezeichen, Gedankenstrich, und nicht ein Attentat mit der Faust, mit dem Messer, mit der Ehrlichkeit in Hass und Liebe, sondern auf den feigsten, listigsten, niedrigsten Instinkt heraus. Ein Priesterattentat, ein Parasitenattentat, ein Vampirismus, Bleicher, bla 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 bla. Jetzt wird's aber sprachlich schon, also jetzt kommen wir in Gefilde, da will ich gar nicht so sehr, das ist vielleicht auch cancelwürdig. Aber so ist es jedenfalls bei Nietzsche und das ist ja ein Einfluss gewesen auf die späteren Denkenden, gerade auch Atheismus und Nihilismus und Existenzialismus, nicht wahr? Kennen Sie alles? Ist es sozusagen ja Wissenschaft gegen Glaube auszuspielen und vor allen Dingen, dass diese Moralvorstellungen von Gut und Böse eigentlich sollten nicht herausgeleitet werden aus irgendwelchen religiösen Ideen, sondern wenn dann doch durch Denken und durch Logik, nicht wahr? Die gute Logik. Wir können auch kurz nochmal ins Fernöstliche gucken. Ich habe in verschiedenen atheistischen Webseiten geblättert. Da wurde sich dann das Maul zerrissen. Ich habe das, glaube ich, auch sogar, wenn ich mich jetzt nicht falsch... doch, auch Nietzsche hat das genauso gesagt, nämlich die östlichen Religionen seien ja dem christlichen Sündebegriff voraus, weil man muss sich im Leben beweisen und man kann quasi, man muss um Vergebung bitten. Das gibt's ja im buddhistischen und allgemein im hinduistischen auch nicht. Da gibt's ja nur die Lehre vom Karma, nicht wahr? Das Karma ist ja quasi, hat auch was mit Sünde zu tun, nicht wahr? Also wenn sie sich versündigen, als wenn sie aus dem, ja, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal östlichen Verständnis, das ist jetzt auch ein bisschen... zeichnet die ganze Weltkarte etwas schräg verschoben, also aus dem buddhistischen und hinduistischen Kontext heraus begucken die Welt, dann werden sie feststellen, dass sie eine Karma-Lehre haben. Das heißt also, wenn sie etwas Unmoralisches tun, dann wird ihnen das auf ein Konto angerechnet und im nächsten Leben erfolgt die Konsequenz und sie werden dann als noch schlechteres Wesen geboren. Das kann ein Mensch sein, das kann auch ein Tier sein. Jetzt haben sie das Problem nicht mehr mit dem, mit diesem komischen, da ist eine Ursünde und Jesus musste sterben, um diese Ursünde zu sühnen. Also diese ganzen komischen christlichen Konstruktionen, die man als atheistischer Mensch, wenn man argumentiert, will er ziemlich leicht auseinanderlegen kann oder auch als postmoderne Denkmenschen. Die haben sie natürlich nicht dort und dann kann man leicht sagen, ja, in diesen Traditionen wird das Böse einfach akzeptiert und das ist einfach in der Welt und man kann ja nichts dagegen tun, es ist ja einfach da, also sehr stoistisch und fast schon wieder, hören wir fast schon wieder die Griechen anklopfen, leise, nicht wahr? Aber... natürlich verlagern sie ihr Argumentationsproblem ein bisschen, denn das große Problem der Karma-Lehre ist ja diese Schicksalhaftigkeit, die damit impliziert wird. Das heißt, wenn sie geboren werden und sündigen als Mensch, dann können sie immer sagen, ja, hatte ich halt im, also ich kann ja nichts dafür, das war das Karma, hat mich so geboren, als schlechten Menschen oder als unmoralisch handelnde Person. Also sie können immer auf das Karma verweisen und aufs letzte Leben, auf das sie ja keinen Einfluss hatten als Individuum. Und da haben sie quasi dann auch, kommen sie auch in argumentativ Fahrwasser. So ist das mit der Sünde. Wir haben noch ein paar wenige Texte. Hier kommt zum Beispiel nochmal ein Bastian Kienitz Text. Sie merken, wir haben sehr viele Texte von Bastian Kienitz bekommen. Ich glaube, es war gedacht, dass wir eine Auswahl treffen sollten, aber fleißig wie wir sind, haben wir die alle vertont, weil wir sind egalitär. Bei uns sind alle Texte gleich viel wert, nicht wahr? Selbst die günstigen und die teuren und die lockeren und die schweren und so. Bastian Kienitz, Treibstoff zum Feuern, gelesen von Theobald Fuchs, gefolgt von Harald Kappel im Labor. Und wer das liest, muss ich dann erst nochmal, muss ich mich erinnern, sage ich Ihnen dann später. Also jetzt erstmal Bastian Kienitz, Treibstoff zum Feuern. Viel Spaß.
Masse ist gleich Treibstoff zum Verfeuern, in deren Mittelpunkt... ein junger Mensch am Anfang seines Lebens steht, als hätte er a. keine andere Möglichkeit und b. die rote Pille bereits jetzt geschluckt. KERNBOTSCHAFT, Kernbotschaft. Macht zur Wahrheit oder Mut zum Wissen, wenn die Wimpern ausgerissen neben den Schrecken des Alltags wintern.
Ich traf dich gestern. Im Labor. Nachmittags wurde der Igel überfahren, seine Mutter gefressen, Hunde und Katzen sahen zu. Ich traf dich gestern beim Hochsprung. Nachmittags wurde dir die Haut abgezogen, der liebe Gott gekreuzigt, Menschen und Ratten sahen zu. Ich treffe dich nicht mehr. Nachts weine ich wegen deiner Geburt. Keiner und niemand sieht mir dabei zu.
So, da sind wir wieder. bei Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Normalerweise ist ein hochdekorierter Professor mit hier am Tisch ein weißer, alter Mann, wie man das heutzutage gerne zu drücken pflegt, der uns die Welt erklärt, wie das ja auch seit Tag und Jahr Tradition hat. Aber natürlich musste der zum Krimi-Dinner. Das hat ja auch viel mit Essen zu tun. Also in Karl Marx, in Chemnitz war ich ja auch Essen. Die haben in so einem Kulturzentrum waren wir da stationiert, nicht wahr? Also die Delegation aus Nürnberg und aus Hannover, Magdeburg. Ich hab's ja erzählt, wir wurden ja als quasi die Verlierer der Kulturhauptstadt, des Kulturhauptstadtrennens, haben sich zusammengetan und haben beraten, wie man als nächstes, wie man die Chemnitzer ärgern kann. Am ersten Abend gab's vegane Currywurst mit Brot. Hausmacherart, gut soweit. Und am nächsten Tag mittags haben die eine Kasserole reingerollt in das Jugendzentrum. Es waren Disco-Kugeln aufgebaut und Vinylplatten an die, es war ein kleiner Club, könnte man sagen, zum Tanzen. Getanzt habe ich dann nicht gegessen. Aber in dieser Kasserole, in dieser Warmhaltewanne fanden sich dann diese gerollten Fladen, Burritos nennen sie die sich. Dick gefüllt, nicht wahr? Also platzend quasi schon. Jetzt könnten wir fast noch über die sieben Todsünden reden, dass man da Völlerei fast schon hätte impliziert. Und dann beiß ich hinein. Und was war drin? Vegane Wurst. Also vegane Currywurst ohne Curry. Mit Pommes und eine Art weißer Kokossahne, was Soße. Also das nennt man strukturell benachteiligte Kulinarik. Naja. Und dann haben wir auch noch, dann haben wir noch geredet über Kulturförderung und über Fördertöpfe. Auch da ist wieder das Essen drin. Ich habe einen Artikel dabei, und zwar, ich wollte nochmal dieses Spannungsverhältnis dieses Wortes Sünde, weil wir, wenn wir im heutigen Kontext Sünde sagen, dann denken wir meistens an säkulare Dinge. Und ich habe hier ein Listikel mitgebracht, das mich jetzt auch selbst interessiert. Diese Beauty-Sünden begehen wir fast alle. Also auch hier in diesem Listikel wird schon auf die Erbsünde angespielt. Diese Beauty-Sünden begehen wir fast alle, nicht wahr? Also dieses Beauty-Sünden sind quasi von Gott vorgezeichnet oder beziehungsweise vielleicht auch von den Göttern in dem griechischen Fall. Und wir können uns gar nicht erwehren, denn wir haben vom süßen Nagellack geschnüffelt. Vom verbotenen Nagellack. Fehler 1, Sonnenschutz vergessen. Was viele nicht wissen, auch im Winter solltest du deine Haut mit Sonnenschutz eincremen, denn ob wolkig oder nicht, UV-Strahlen sind das ganze Jahr zu jeder Tageszeit da. Sie besitzen sogar die Fähigkeit, durch Fensterglas zu dringen. Aus diesem Grund solltest du die Haut ganzjährig vor der Sonne schützen. Und dann ist noch ein Werbeblock ein, den lese ich nicht vor, wir sind ja im Radio. Sünde Nummer 2. Zu viele Produkte benutzen. Weniger ist mehr, besonders wenn es um die Hautpflege geht. Unsere Haut ist kein Fan von ständigen Wechseln, sondern braucht Kontinuität. Das ist ja wie beim Menschen auch. Der Glaube, der Glaube steckt da auch schon wieder. Also so säkular ist der Artikel gar nicht. Dass eine Überdosis an Produkten zu schnellen Ergebnissen führt, ist ein Irrtum. Nicht wahr? Schäfchen, lass dich zurück begleiten aus dem Tal, aus dem finsteren Tal der Nichterkenntnis. Lass dich leiten. So viele verschiedene Inhaltsstoffe können deine Haut irritieren, zu Unverträglichkeiten führen und zu Trockenheit und Juckreiz sorgen. Fehler Nummer 3. Ständig das Gesicht berühren. Ja, das kennen Sie zum Beispiel auch mit Sünde und Sühne, nicht wahr? Wenn Sie sich das Aschekreuz vorstellen auf die Stirn, das irritiert. Fehler 4. Unreine Make-up-Pinsel. Ja, das liegt auf der Hand. Fehler 5. Falsche Produkte verwenden. Auch das. Fehler Nummer 6. Auf gefährliche Angebote reinfallen. Die steigenden Zinsen wecken auch kriminelle Interessen. Betrügerische Websites versprechen hohe Zinsen, um dich abzuzocken. Die Seiten sehen oft täuschend echt aus und ihre Fake-Angebote liegen manchmal nur knapp über den besten echten Konditionen. So kannst du sie schwieriger als zu gut, um wahr zu sein, entlarven. Nicht kriminell, aber auch heikel. Du wählst eine Bank, bei dem dein Geld nicht sicher ist, wenn sie pleite geht. Daher solltest du sie unbedingt der gesetzlichen Einlagensicherung in einem wirtschaftlich starken europäischen Land angehören. Und jetzt die siebte Todsünde der Beauty. Für minimal mehr Zinsen stressen. Du bist von einem richtig schlecht verzinsten Tagesgeld zu einem guten gewechselt, siehst jetzt aber irgendwo nochmal 0,2 Prozentpunkte mehr? dir für nur wenige Euro mehr nochmal Arbeit zu machen, muss nicht sein. Es reicht völlig, ein bis zweimal im Jahr zu checken, ob du vielleicht nochmal einen größeren Zinssprung machen kannst. In einem Fall musst du aber aufpassen. Viele Banken locken dich mit hohen Aktionszinsen. Das sind auch super Angebote. Aber sie gelten nur für kurze Zeit. Zum Beispiel 3 oder 7 Monate. Oder 12. Danach greift der Standardzins der Bank, der oft viel niedriger ist. Genau, da muss man aufpassen. Also das sind die 7 Beauty-Sünden gewesen. Jetzt für Sie als Listicle nochmal zusammengefasst. Hier lernen Sie was. Wir hören nochmal Texte. Und zwar jetzt tatsächlich mache ich es rein, weil ich so crazy bin. Eine Wiederholung aus der Lügenfolge, glaube ich, von Sarah Grott. Lüge. Programmatisch. Das ist ja auch Sünde. Viel Spaß.
Es ist geschafft. Nervös starren Dirk und Jan auf den Bildschirm des Computers. Heute ist ihr großer Tag. Nur noch ein Klick trennt sie von ihrem digitalen Business. Dirk und Jan blicken sich mit einem leichten Lächeln an und beide wissen, all der fehlende Schlaf, das nächtliche Flimmern des Computermonitors, der überdosierte Kaffee in rauen Mengen und die unzählbaren Brainstorming-Kippen der letzten Wochen haben deutliche Spuren hinterlassen. Sie wissen aber auch, es hat sich gelohnt. Dirk ergreift schließlich die Initiative und gleitet den Cursor ganz sachte auf den Button Veröffentlichen. Ein Klick ertönt, dann ist es vollbracht. Ihre erste App. Tiefes Ausatmen raunt durch den Raum. Dirk ist der Geschäftsmann der beiden, ein richtiger Machertyp. Vor 10 Monaten kam ihm die visionäre Idee für jene App, die sie just in dem Moment der Welt zugänglich machen. Sie trägt den Namen Applas. Vor 10 Monaten, da verfolgte er den sonntäglichen Radiogottesdienst, sein kleines Ritual am Frühstückstisch. Als er seine Kaffeetasse ansetzte, witterte er plötzlich eine Nische. Wenn man schon vom Frühstückstisch aus einem Gottesdienst beiwohnen kann, warum sollte es dann nicht auch möglich sein, online Buße zu tun? Eine Art digitaler Ablass. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis Dirk der außerordentlich spritzige Name Ablass für seine Idee einfiel. Die moderne Pocket-Beichte für den Sünder von heute. Kein lästiger Bußgang zum nächsten Beichtstuhl nötig, stattdessen jederzeit und überall verfügbar, bezahlbar über verschiedene Online-Bezahldienste. Und das Beste daran? Für jede Buße bekommen Dirk und Jan 1 Cent und schon bald werden sie Millionäre sein. Oder zumindest etwas wohlhabender als jetzt. Dieses Jetzt, das hat Dirk schon immer abgelehnt. Er verschwendet keine Zeit mit Gedanken an seine aktuelle Lage. Vielmehr war er schon immer ein Zukunftsträumer. Träume hin zu einer Zukunft, in der er sich nicht mehr eine dunkle Dreizimmerwohnung mit Jan teilen muss, ein Relikt aus Studizeiten. Hin zu einer Zukunft, in der er seinen Eltern, seinen alten Schulfreunden und Verflossenen, ja all seinen Neidern, die ihn früher oder später für einen seltsamen Spinner gehalten haben, endlich zeigen kann, dass er es geschafft hat. Dass er ein Visionär ist, ein Vorreiter in die digitalisierte Moderne. Seine App, wie Dirk Applas gegenüber anderen Personen immer vorstellt, denn Jan ist für ihn nur der programmierende Hilfsarbeiter, seine App also kann nicht nur die Buße des Bußablegenden aufnehmen, sie erkennt auch automatisch, ob der Büßende lügt oder die Wahrheit spricht. Wie genau das funktioniert, weiß Dirk auch nicht so recht. Jan hat versucht, es ihm zu erklären, aber viel mehr als irgendwas mit Algorithmus und Spracherkennung konnte er sich auch nicht merken. Denn die Rollen zwischen Dirk und Jan sind klar verteilt. Jan ist der Programmierer, Dirk der Vermarkter. In Gesprächen mit potenziellen Kooperationspartnern spricht Dirk eh viel lieber über diese vielversprechenden Vorteile, statt über langweilige technische Detailfragen. Noch haben sie mit Applas keine konkreten Kooperationen ans Land ziehen können, wie Dirk einräumt, aber er bekräftigt, dass sie an Großem dran sind. So könnten zum Beispiel schon bald Menschen, die besonders häufig, offen und ehrlich Buße tun, Vorteile bei der Kirchensteuer genießen. Oder per App direkt in den Klingelbeutel einzahlen. Oder vergünstigte Jahresabos für Grabkerzen abschließen. Oder Rabatte auf Pauschalreisen in den Vatikan bekommen. Oder... Dirk schreckt auf. Er scheint wieder einen kurzen Tagtraum gehabt zu haben. Aber nun ist er wieder zurück im Jetzt, zurück in der kleinen Dreizimmerwohnung mit Jan. Er schaut auf den Computermonitor und ihm wird klar, Es ist wahr. Applas ist soeben im App Store erschienen, verfügbar für jeden modernen Sünder. Dirk und Jan haben ein Lächeln im Gesicht. Damit werden wir reich, sagt Dirk. Sie wissen noch nicht, dass sich das schon bald als Lüge herausstellen wird.
So, da sind wir. Wir haben noch 3,5 Minuten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wir haben viel über Sünde geredet. Wir haben mir zugehört, wie ich mich herumgestammelt habe durch das Feld, Herr Eisenbart, wie er frühzeitig abgehauen ist, um noch einem Mord beizuwohnen. Und wir verabschieden uns jetzt in diesem Sinne auch. Wenn Sie dies jetzt am Radio hören, dann lade ich Sie herzlich ein, diese Sendung auch in einem Monat ungefähr nachzuhören oder auch andere Sendungen, ältere Sendungen nachzuhören. Sie können uns als Podcast abonnieren auf allen gängigen Plattformen. Einfach mal nach Eisenbart und Meißendraht suchen. Der Name ist relativ einzigartig. Wenn Sie das jetzt im Podcast hören, dann lade ich dazu ein, auch einmal im Monat um 16 Uhr jeden vierten Sonntag im Monat auf Radio Z einzuschalten oder auch über Livestream. Und herausgehen aus der Sendung tun wir jetzt zuerst werden wir einen Text hören von Bastian Kienitz mit dem Titel Jemand erzählte mir. Danach folgt ein zweites Mal Bastian Kienitz mit Menschliche Schlachterei, gelesen von Katrin Rauch. Und damit verlasse ich Sie jetzt in diese kalte Welt, in der es kein Erbarmen gibt und auch keine Erlösung. Eine entzauberte Welt. Tschüss.
Selbst mit Farben kann man jemanden erschlagen. Mit Schwarz, blind und rot vor Wut, bis alle Wände weiß erscheinen. Die letzte Hoffnung bleibt ein Flecken blau.
Auf bleicher Leinwand schwimmen Überreste. Vom Wind verweht, was durch die Steppe zieht, semihumid mit Lös aus karger Quelle, der von der Tundra Kälte mit sich bringt. Die strömt hinunter in die Südgefilde und leckt mit ihrer scharfen Zunge Fleisch, das von den Rippen fällt. Die Nahrungsspitze wird umgekehrt und schreit. Ganze Nacht. Verzweiflung drängt aus jeder Fieberpore und schwitzt sich aus, bis sie von innen friert. Nennt sich selbst Unmensch, dieses Innenleben, das nichts als Nehmen und Ermordung kennt, heißt schlechter. In den Tiefen seiner Seele. Wir sehen uns in Wald und Höhle selbst.
Frau Meißendraht.
Herr Eisenbart, es ist doch schon nach der Sendung. Ja, Herr Eisenbart, ich habe doch gerade abmoderiert.
Ja.
Ist doch schon nach der Sendung. Was ist denn los?
Aber wir sind doch jetzt im web-exklusiven Teil.
Was sind wir denn?
Im Podcast. Da haben wir doch keine Eile. Da können wir doch machen, was wir wollen.
Ganz kurze Frage noch, bevor wir anfangen. Wie ist denn das ausgegangen, der Mord? Haben Sie den Mord gewonnen?
Wir haben tatsächlich gewonnen. Unser Tisch hat gewonnen.
Ja, großartig. Was gab's zu essen?
Eine Flasche Sekt. Und es wurde ein Foto von uns gemacht. Aber das Foto habe ich bis heute nicht bekommen. Das klingt für mich ein bisschen nach Beschiss.
Ja, das ist wie, haben Sie das mitbekommen? Jetzt, ich will eigentlich gar keine Tangenten mehr fahren, aber haben Sie es mitbekommen, da war eine Paw Patrol.
Paw Patrol?
Kennen Sie Paw Patrol? Paw Patrol, die Hunde, die
Paw Patrol,
die retten.
Ja.
Technisches Hilfswerk, Hunde. Und die hatten eine Show, das war aber, ein Abzocker hat die gemacht, hat Plakate gedruckt und hat dann, die Show war eine leere Halle oder beziehungsweise niemand ist in die Halle reingekommen. Kleinen Kinder ausgeraubt. Das ist mal ein Mordfall, den sie beim Krimi-Dinner...
Wirklich?
Ja, das war so.
Ich dachte, das war mit dem Willy Wonka.
Ja, auch. Aber da konnten sie wenigstens die Halle rein und haben sich dann schlechte...
Haben sie das gesehen?
Schlechte Show anschauen können.
Mit den schrecklichen Kostümen.
Und Benedict Charlemagne hat da eine Silbersurfer-Maske getragen.
Ja, stimmt.
Obwohl das gar nicht im Original gar nicht vorgesehen war, Herr Eisbatsch.
Und der Willy Wonka, der hat auch erzählt von seiner schrecklichen... Drogensucht oder so. Es hat überhaupt nichts mehr mit dem Buch zu tun gehabt.
auch was für die Literatursendung eigentlich mal, dass man da drüber...
Vielleicht besprechen wir den Ouroboros der Artificial Intelligence, weil das wurde ja mit Artificial Intelligence geschrieben, also mit künstlicher Intelligenz.
Ach so.
Vielleicht besprechen wir es einfach in der nächsten Folge, Heisenbart. Bei Daten, da passt es ja rein.
Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall wollen Sie wissen, warum ich Sie gerufen habe.
Ja, ich wollte gerade fragen, warum Sie mich jetzt hier zu später Stunde anrufen noch.
Fragen Sie mal.
Warum rufen Sie mich zu so später Stunde noch an, Herr Eisenbart?
Gut, dass Sie mich fragen. Ich habe hier noch einen Text liegen.
Mhm. Oh je.
Der ist mir hinten runter gerutscht. Sie wissen doch, wo ich immer mein Zeug, Texte und alles Unterlagen, Zettelstraum zum Beispiel habe ich da auch stehen. Brockhaus 1 bis Hund, also X. Und da ist, Sie wissen doch, hinten an dem Schreibtisch.
Ja, Herr Eisenbart.
Da steht doch immer so viel rum. Eben als ich heimgekommen bin von dem Krimi, den habe ich gesehen, da ist ja noch was.
Oh nein, das heißt, wir haben vergessen, einen Text einzulesen mit unseren...
Ja.
Oh je, den ist ja gar nicht produziert, Herr Eisenbart.
Ja, dann ist es zu spät. Dann, naja gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, aber Herr Eisenbart, wir können doch nicht einfach da schreiben, Leute, Texte und wir können die doch nicht einfach absäbeln. Das wäre ja irgendwie, das wäre ja... Frevel.
Ach so.
Fast.
Stimmt. Ja, was machen wir denn jetzt?
Können Sie mir den per...
Sollen wir das jetzt lesen?
Ja, wir lesen das jetzt selber. Man merkt ja auch, dass wir das schon vorhatten.
Na gut.
Also nehmen Sie einfach das Textblatt.
Ja, gut.
Und wir lesen den Text jetzt. Es handelt sich um, können Sie sagen, von wem der Text ist, den Sie da...
Von Knieps.
Ach, Knieps. So mit Lampe oder ohne Lampe?
Doch, mit Lampe.
Mit Lampe?
Steht hier gleich auf der ersten Seite.
Ja, also.
Das Licht geht aus.
Ja, sehr gut. Ja, dann...
Nur ein kleines Licht ist auf die beiden. Ich würde sagen, das lassen wir unsere Profisprecherin. Die Erzählerstimme soll Verena Schmidt. Können Sie die vielleicht hineinbeamen?
Ja, kann ich.
Gut.
Denn das ist die Radiomagie. Das funktioniert. Es ist nämlich, ich sehe hier gerade im Skript, das Sie mir doch freundlicherweise heute Morgen schon per Eilpost.
Ja, Ihnen habe ich es geschickt, aber ich selber habe es vergessen.
Heute geschickt
zu produzieren.
Wir sind jetzt, egal.
Wir sind in der, ja. Wir haben außerdem fieses Delay, muss ich sagen.
Ja, und also diese Cannabis-Freigabe
hat sich auch nicht gut
ausgewirkt auf mein Zeitgefühl.
Also, aber wir müssen jetzt die Rollen verteilen.
Es ist ein kleines szenisches Ding.
Dramolett.
Und das machen wir jetzt. Sie sind Adam, der erste Mann und mit all diesen männlichen...
Ja gut, dann sind Sie Eva.
Dann bitte, Frau Verena, können Sie bitte das erste... Es fängt mit ersten Bild an. Ich weiß gar nicht, ob es mehr Bilder gibt. Aber wir werden sehen. Mal schauen, was passiert. Also.
Adam und Eva sitzen mit dem Rücken gegen den Baum der Erkenntnis und chillen. Urplötzlich geht das Licht aus. Und beide sitzen für eine Zeit lang im Dunkeln. Nur ein kleines Licht ist noch auf die beiden gerichtet.
Eva, gehst du mal nachsehen?
Adam, genervt, wenn's denn sein muss.
Adam müht sich nach oben, geht hinter den Baum der Erkenntnis und werkelt. Dann kommt er zurück.
Nichts. Ich glaube, die haben uns den Strom abgestellt.
Eva, diese gottverdammten Blutsauger. Sag mal, Adam, hast du denn auch die Stromrechnung bezahlt?
Adam, ich denke schon, Eva. Geht doch automatisch vom Konto ab. Aber warte.
Kramt seinen Laptop hervor, den er aufklappt.
Ich checke gerade mal meine E-Mails.
Liest, sie beugt sich zu ihm herüber, um auf den Bildschirm zu schauen.
Schau, hier die monatliche Abrechnung.
Das ist nur die Rechnung. Wie aber sieht es mit unserem Konto aus? Seitdem du das gemeinsame Haushaltskonto eingeführt hast, habe ich keinen Überblick mehr, was noch da drauf ist. Die Kontoauszüge, die ich immer holen gegangen bin, fand ich viel, viel besser.
Adam, ach, Papalapap. Wer will sich schon Papier bei einer Bank holen gehen? Wenn er schillig zu Hause einfach seinen Kontostand abrufen kann.
Eva, dann zeig mal, wie es mit unserem Kontostand aussieht. Bestimmt ist der Dispo am Limit und die Stromfirma konnte keine Kohle mehr abbuchen.
Adam hantiert.
Warte.
Pause.
Wie war noch mal gleich mein Passwort?
Eva, entsetzt. Was? Sag bloß nicht, dass du das Passwort vergessen hast.
Adam, natürlich nicht, aber es gibt mittlerweile so viele, dass ich mir nicht mehr sicher bin, welches ich für die Bank benutzt habe. Und wenn du dreimal ein falsches eingibst, ist die Sache hinüber. Dann muss ich zur Bank gehen und das Konto entsperren lassen.
Eva, unsicher. Vielleicht ist unser Konto schon gesperrt, weil wir unseren Dispo gesprengt haben.
Adam, das kann ich mir nicht vorstellen. Überlegend. Mickey Mause 1, 2, 3. Rotkäppchen 2, 3, 4. Ilchi 1, 2, 3, Anführungszeichen, $%, Fragezeichen.
Ilchi 1, 2, 3, Anführungszeichen, $%, Fragezeichen. Wer kommt denn auch auf so ein seltsames Passwort?
Adam, ich glaube, dass ich mal ein Passwort anlegen wollte und dann mit der Stirn auf die Tastatur geknallt bin. Da war es dann gespeichert.
Und wie?
Adam macht eine Einschlafbewegung nach.
Ach, verstehe. Du warst mal wieder so lange vor dem Computer, dass dir die Augen zugefallen sind. Säuerlich. Kein Wunder, dass wir keinen Strom mehr haben.
Adam besänftigend. Aber Engelchen.
Eva wütend. Nenn mich nicht immer so wie die kleinen Biester, die überall herumfliegen und aussehen, als wären sie eine viel zu fette Hummel. Solche Kosenamen kannst du dir sparen. Da stehe ich ja überhaupt nicht drauf.
Adam, sich zu ihr hinüberbeugend. Aber ein bisschen scharf macht es dich schon, wenn ich dich so nenne.
Eva ihn wegdrückend. Na sicher nicht. Schau lieber nach, wie es mit unserer Stromrechnung aussieht.
Adam, indem er mehrere Sachen macht, murmelnd. Ja. Ja. Aha. So, so.
Eva, gleich setzt es was, wenn du nicht in normalen Sätzen mit mir reden kannst.
Adam, ich rede ja mit mir selbst und nicht...
Hör auf mit dem dummen Gesülze und lass mich mal schauen. Aha, so, so, interessant.
Adam, hinüberbeugend, was denn?
Eva, ach nichts.
Was, ach nichts? Was ist denn nun mit unserer... Stromrechnung.
Ist bezahlt.
Wirklich? Na dann.
Glaubst du mir etwa nicht?
Doch, doch. Es war mir nur so, dass ich... Überlegt kurz. Wann haben Sie denn abgebucht? Am 15. oder später?
Eva, am 15.
Sicher?
Ganz sicher.
Adam... Ganz, ganz sicher?
Eva, glaubst du mir denn etwa doch nicht?
Adam, du bist dir sicher, dass die Stromfirma am 15. dieses Monats abgebucht hat?
Eva, unsicher werdend. Ja.
Adam, bestimmt. Gib mir den Laptop.
Eva, wieso? Ist doch alles in Ordnung. Mit gespielter Säuerlichkeit. Vielleicht solltest du dich mal besser um die Stromfirma kümmern, dass die wieder den Strom anstellt.
Adam blickt sie eine Zeit lang an, entscheidet sich dann, dafür aufzustehen. Er kramt aus seiner Jeans ein Handy, sucht im Menü, wählt, mit dem Handy am Ohr wartend.
Ja, hallo. Hier ist Adam aus dem Paradies. Was? Ja, richtig. Adam aus dem Paradies. A wie Adam, D wie Dösbattel, A wie... Ja, wie Adam und M wie Marie.
Eva nur mit einem halben Ohr hinhörend. Wer bitte ist Marie?
Adam zischend. Bist du jetzt wohl still, du alte, eifersüchtige Kuh?
Hör zu, wieder ins Handy.
Nein, nein, ich meinte nicht sie, ich meinte meine Freundin. Ja, meine Lebenspartnerin. Genau, meine Lebensabschnittsgefährtin. Nein, die werde ich nicht mehr los. Dafür sind wir schon zu lange zusammen.
Hör zu.
Was heiraten? Ach was. Das geht doch heute auch ohne Schein. Wie meinen Kinder? Dazu kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen, denn das Thema ist nicht so einfach. Sie hat zwar schon einen Kinderwunsch, aber...
Eva, ich und Kinder? Stell dir das mal vor. Ich und ein kleines Baby. Wie soll ich das denn noch alles machen, seitdem du im Haushalt keinen Handschlag mehr rührst und ich meine Vollzeitstelle?
Adam, sehen Sie, jetzt geht das Gezeter schon wieder los. Das kennen Sie auch mit Ihrer Frau? Ja, kein Wunder. So sind die Frauen von heute. Dauernd stellen sie irgendwelche Anforderungen an uns Männer. Wollen dies und das. Trenn die Wäsche, wasch dir die Hände, geh duschen, wenn du so geschwitzt hast. Wechselst du deine Unterhose auch täglich? Geh dich mal rasieren. Ich bin doch nicht mit einem Bär zusammen. Alles nicht so einfach. Ach so, warum ich überhaupt anrufe? Ich wollte mal fragen, warum Sie bei mir den Strom ausgeschaltet haben.
Hör zu.
Ja, kein Problem. Den kann ich Ihnen noch mal geben. Adam aus dem Paradies. A wie Adam, D wie Dösbattel, A wie Adam und M wie Marie. Haben Sie's? Super. Was? Wir haben die Rechnung nicht bezahlt? Das kann nicht sein. Ich habe doch eine Buchung auf meinem Konto. Am 15.
In seinem Rücken zieht Eva den Laptop näher an ihren Körper und hält ihn demonstrativ und schuldig fest. Adam wird säuerlich.
Das ist mir egal. Dann schauen Sie bitte mal in Ihren Buchungen nach und schalten Sie den Strom wieder ein. Wir sind ehrbare Paradiesbewohner und alles klar. Tschüss.
Legt auf, starrt kurz auf das Display des Handys, ehe er es in seine Hose wegpackt.
Glaubt man es denn? Zuerst texten die einen zu und machen einen auf nett. Und dann reagieren die gleich angepisst, wenn man ihnen mal auf die Füße tritt. Sich zu Eva umdrehend, die weiterhin in der Haltung sitzt. Warte, gib mir mal den Laptop.
Eva, warum denn?
Adam, ich muss nur mal was im Internet nachschauen.
Eva, und was?
Adam, welche Möglichkeiten es gibt, sich gegen solche fiesen Methoden zu wehren.
Eva, das kann ich ja auch raussuchen. Geh du und leg dich was hin. Ich kann ja in der Zwischenzeit raussuchen, was du willst.
Erzwungenes Lächeln, kaum überzeugend. Dennoch wankt Adam.
Eva, zuckersüß. Geh doch, Liebling. Du hattest bestimmt einen harten Tag im Paradies hinter dir. Ruh dich ein wenig aus.
Adam überlegt. Ich denke, du hast recht. Mein Engelchen.
Er geht zur Seite, als es an der Seite klopft.
Nanu, wer mag das wohl sein?
Keine Ahnung. Erwartest du noch Gäste?
Adam, nicht, dass ich wüsste.
Geht zur Himmelspforte, wo er durch einen Spion hindurchblickt.
Seltsam.
Macht die Himmelspforte auf, die wie ein altes Schlosstor quietscht und knarrt.
Hallo.
Der Zusteller liest vom Paket ab.
Bin ich hier richtig im Paradies? Ich hab ein Paket für Eva aus dem Paradies.
Adam, schreiend. Eva, für dich.
Eva kommt herbeigelaufen. Für mich?
Sieht den Paketboten.
Ach du grüne Neune.
Was ist denn? Ist das nicht für dich?
Eva stammelnd. Schon. Ich habe nur...
Adam, was ist mit dir los?
Eva, ach nichts, Adam. Ich habe ja nichts bestellt. Das muss mir einer unserer Freunde geschickt haben. Zusteller.
Nein, das ist von einem Modehaus. Und?
Eva streng zischend. Tsch, zu Adam. Alles in Ordnung, Engelchen. Geh du nur und leg dich ein wenig aufs Ohr. Ich regel das hier. Ist bestimmt was von Clara.
Adam, verwundert.
Herr Eisenbart, ganz kurz nur, Herr Eisenbart. Das Meeting müssen wir gleich neu starten.
Ach so.
Wegen kostenlosen Zoom ist immer begrenzt.
Ja gut, dann hören wir jetzt doch mal ein Lied zwischendurch von unserem lieben Autoren Giovanni Comedy Il Papa. Bitteschön.
Ja, Leute, das Wetter ist heute scheiße. Ich sag nicht, dass das perfekt ist, aber für einen Papa langs, was schon, no risk, no fun, dass er sich sonnen tut. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da einen schönen Plätzler finden.
Che bella cosa è una giornata di sole, un paradiso, tutto scende bene. Che bella cosa è una giornata di sola, ma una giornata così bella, lo sole, ma una altra cosa più bella in te, ho il sole mio tan pronto a te, ho il sole, ho il sole mio tan pronto a te, tan pronto a te.
Ich sag nicht, dass das perfekt ist, aber für einen Papa langs, was schon? No risk, no fun.
Was bisher geschah?
Mickey Mause 1, 2, 3.
Glaubst du mir etwa nicht?
Und dann reagieren die gleich angepisst, wenn man ihnen mal auf die Füße
pisst. Ich und Kinder?
Männer.
Das Meeting müssen wir gleich neu starten.
Kein Problem.
Nein, das ist von einem... Nein, das ist von einem Modehaus. Und?
Eva streng zischend. Zu Adam. Alles in bester Ordnung, Engelchen. Geh du nur und leg dich ein wenig aufs Ohr. Ich regel das hier. Ist bestimmt was von Clara.
Adam, verwundert. Wer ist denn Clara?
Ach, weißt du, eine der Cherubim.
Adam, Welche denn? Die mit dem Pferdearsch?
Eva, Adam, wie kannst du nur sagen, dass Clara einen Pferdearsch hat?
Adam, na, immerhin ist sie doch halsabwärts ein Pferd. Wenn die keinen normalen Kopf und die winzigen Flügelchen hätte, dann wäre sie sicherlich kaum von einem Muli zu unterscheiden.
Eva, donnernd! Adam! Jetzt ist aber gut, die Clara so zu beleidigen und dann auch noch vor fremden Menschen. Jetzt geh endlich und leg dich hin.
Adam blickt vom Zusteller zu Eva, zum Paket und zu Eva zurück. Unschlüssig.
Na gut, wie du meinst. Adam geht langsam in die andere Richtung ab. Eva wartet, bis Adam außer Hörreichweite ist.
Eva, böse zum Zusteller. Ich weiß, dass Sie neu sind, aber hat Ihnen Ihr Kollege nicht gesagt, dass Sie auf keinen Fall ein Paket zustellen dürfen, wenn Adam da ist? Zusteller.
Aber gnädige Frau, wie soll ich denn wissen, dass...
Sehen Sie da draußen die Blume auf der Terrasse stehen? Die räume ich immer weg, wenn Adam weg ist und Sie zustellen dürfen. Also, Blume da, keine Zustellung, Blume weg, Adam weg und...
Wartet auf eine Antwort, aber der Zusteller scheint verwirrt.
Dann können Sie zustellen. Zusteller.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also wenn die Blume dasteht, ist Adam weg und
Eva sauer. Nein, 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 nein. Merken Sie sich einfach nur, dass Sie keine Pakete zustellen dürfen, wenn die Blume auf der Terrasse steht. Zusteller.
Also keine Pakete, wenn die Blume dasteht.
Eva glücklich. Richtig, Sie haben es verstanden, dreht sich um. Warten Sie.
Greift zu ihrer Handtasche, die neben der Himmelspforte auf einem Beistelltischchen liegt.
Hier haben Sie ein kleines Trinkgeld für Ihre Verschwiegenheit. Oberlehrerhaft. Aber bloß keine Zigaretten oder Alkohol davon kaufen. Zusteller entrüstet.
Nie würde ich so etwas tun, gnädiges Fräulein.
Eva. Dann ist ja gut. Zusteller. Tschüss dann. Eva die Pforte zumachend. Tschüssi. Und dann denken. Blume auf Terrasse. Keine Pakete.
Eva macht die Himmelspforte zu und atmet tief durch.
Uff. Das war knapp. Wenn Adam wüsste, dass wir die Stromrechnung nicht bezahlt haben, weil der Dispo an seiner Grenze ist, dann reißt er mir bestimmt den Kopf ab. Schaut auf das Paket in ihren Händen und lächelt. Auf diesen Parforce-Ritt habe ich jetzt wohl eine kleine Aufmerksamkeit verdient. Ob die neuen Lederstiefel auch an meinen Waden so gut aussehen werden wie bei den Engelchen im Katalog? Diese Engelsflittchen haben ja schon ziemlich stramme Waden. Da weiß ich nicht, ob die nicht sogar ein wenig zu weit sein könnten. Und dann noch welche ohne Schnalle.
Indem sie abgeht und im Nebenraum verschwindet.
Da muss schon alles passen.
Eva geht ab. Alle ab.